Wer redet, ist nicht tot.
Namen Tobi.
Moin Holgi, was denn jetzt los?
Ich dachte mir, steigen wir mal anders ein. Ist doch auch, ich meine,
Zeiten, neue Intros.
Genau, ich bin irgendwie auch nicht in der Verfassung, lustige Intros irgendwie mir auszudenken und lustige Sprüche mir auszudenken. Obwohl, nein, das stimmt eigentlich auch nicht. Eigentlich bin ich schon in der Verfassung.
Weil, so, du möchtest Werbung machen, bevor ich dich frage.
Ach so, ich wollte durchsagen. Also, life goes on. Ja, das heißt, auch dieses Jahr wird es ein Hörerinnen-Treffen im Odonien geben. Falls ihr kommen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Das Ganze findet statt am 26. August 2024. Irgendwann ab dem frühen Nachmittag. Ich werde wahrscheinlich so ab 15 Uhr da sein. Und gucken, wer kommt und was passiert. In der Regel ist ja so, dass die Leute, das ist immer an einem Montag, weil nur am Montag kriegen wir es Odonien für die Veranstaltung. Die meisten kommen dann irgendwie erst nach der Arbeit, was weiß ich, 17, 18 Uhr oder sowas. Aber ich werde ab 3 Uhr da sein, denke ich mal. 26. August 2024. Wir haben einen Grill da stehen. Wie immer gibt's Bier und Softdrinks für Umme. Ich werde wieder kiloweise Köfte ordern beim Tosun in Ehrenfeld, so dass wir dann auch wieder kiloweise Köfte verbraten können. Letztes Jahr waren es 20.
Die waren dann auch bald alle.
Die waren ratzfatz weg, ja. Das war
eine gute Menge.
War eine sehr gute Menge. Also wer kommen möchte, kann gerne kommen. Wer was mitbringen möchte, kann gerne was mitbringen. Wie immer 10% mehr mitbringen, als man selbst verbraucht. Dann ist für alle was da, nämlich auch für die, die nichts mitbringen können oder mitbringen wollen. Oder gibt es einen dritten Grund? Dürfen, die nichts mitbringen dürfen. 26.08.2024, Odonien.
Aber das ist ja ein Montag.
Das ist ein Montag, habe ich doch gesagt.
Ja,
montags ist
nein, aber cool. Das sage ich doch immer, wenn du
Odonien sagst. Ach so, kommst du auch?
Mein Hemd habe ich noch.
Ich wollte fragen, ob du vielleicht was anderes anziehen könntest, damit ich dich nicht so dissen muss wie letztes Jahr.
Das Odonien-Hemd.
Ja.
Ich weiß es noch nicht, das wird sich zeigen. Ja. Wir sind dann zumindest schon mal zurück aus dem Urlaub. Was hilfreich sein wird, um dort aufzutauchen. Aber es kann auch sein, dass ich dann schon wieder in den USA bin. Das ist ja auch immer mal wieder. Ja, keine Ahnung, wird sich zeigen.
Ja, ist ja auch noch ein bisschen hin.
Ja.
So.
Genau. Jetzt, wie geht's deinen Eltern?
Besser als mir. Wo fange ich an? Also wie geht's meinen Eltern?
Der Stand bei der letzten Sendung, und das war ja im Mai, ne? Im Mai haben wir zuletzt gesprochen.
Weil ich bin gerade umgezogen und meine Eltern zu pflegen, genau.
Richtig.
Das war im Mai, jetzt ist gerade mal Anfang Juli. Das Tempo der Ereignisse der letzten Wochen oder Monate dann mittlerweile ist so atemberaubend. Meine Eltern sind vor ein paar Wochen ins Heim umgezogen. Damit fange ich jetzt sozusagen hinten an. Also heute, wir sind am Dienstag, den 1.7. Das ist der 2. Meine Uhr geht falsch.
2.7.
Dienstag, dem 2.7. zeichnen wir auf. Heute sind die Entrümpler fertig geworden im Haus. Ich sitze jetzt in einem leeren Haus.
Ach, du bist gerade in dem
Ich bin gerade in dem leeren Haus meiner Eltern.
Ah, oh, krass.
Genau, es ist irgendwie ein bisschen krass. Also es gibt hier ein sehr kleines Zimmer, das hat, ach, weiß ich nicht, lass es mal so 10 Quadratmeter haben oder irgendwie so.
Warum hast du so wenig Hall? Hast du noch irgendwie Umzugsbeton?
Ich sitze im kleinsten Zimmer des Hauses, habe in diesen Raum all die Dinge getan, von denen ich nicht wollte, dass sie entrümpelt werden. Hab mir so eine 1 Meter mal 2 Meter 25 Zentimeter Luftbett gekauft, hab das hier in die Ecke geworfen jetzt ist dieses Zimmer ein bisschen voll. Also ich habe da noch so ein paar Nägel in die Wände geschlagen, hab da meine Jacken dran gehängt, damit hier kein Hall ist. Wäre ich nebenan, würde es klingen, als säße ich auf dem Klo. Also ich sitze jetzt in diesem kleinen Zimmer, in dem die Reste des Hauses meiner Eltern sind, was relativ wenig ist, muss ich sagen. Es gibt wenig Dinge von Wert im Haus. Meine Eltern haben sich im Leben nichts gegönnt, außer dieses Haus. Was dann auch so ganz bizarre Blüten getrieben hat, dass die sich seit bestimmt 10 Jahren nichts zum Anziehen mehr gekauft haben und so in den alten Klamotten rumgelaufen sind und sowas alles. Und als ich dann hier, ich hatte ja ein paar Wochen Zeit im Grunde, hier so durchzumarodieren und zu gucken, was will ich mitnehmen, also was will ich behalten, was sind Erinnerungsstücke, da ist erstaunlich wenig bei übrig geblieben. Also lass das mal, also es gibt viele Fotos, hunderte von Dias, die mein Vater über die Jahre, insbesondere in den 60er, 70er und frühen 80er Jahren gemacht hat, die habe ich alle zum Digitalisieren gegeben. Bin mal gespannt, wann ich die zurückkriege. Ein paar Fotoalben, Kisten mit Papierbildern. Dann, das sind so im Wesentlichen so Sachen, dann so ein paar Erinnerungen, auch die ich an meine Kindheit habe. Es ist, mein Vater war ja Tischler oder ist Tischler, hat Tischler gelernt, hat aber die letzten 30 Jahre oder 35 Jahre nicht als Tischler gearbeitet, darum. Der hatte mir so eine kleine Dampfwalze selbst gebaut aus Holz, die man richtig lenken konnte, mit dann, wo man dann oben an der Dampf, am Schornstein so dreht und dann bewegen sich die Räder vorne. Und es gibt halt Fotos von mir, wie ich als Kind da drauf sitze und ich erinnere mich da auch, irgendwie habe ich eine dunkle Erinnerung
daran. Ach so, so. Ich dachte dann als Spielzeug so ein kleines so rumschieben, aber.
Nee, das ist wirklich so, als, genau, so als drei, vier, fünfjähriger konntest du darauf sitzen und damit durch die Gegend knattern sozusagen.
Geil.
solche Sachen habe ich mir halt rausgezogen. Meine Mutter hat Eulen gesammelt. Was auf eine Art auch ganz lustig ist, weil die hat vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wahrscheinlich 40 Jahren oder keine Ahnung, irgendwann mal gesagt, oh, schöne Eule. Und das hat sich in einer solchen Weise rumgesprochen, dass sie praktisch zu jedem Geburtstag, immer Weihnachten, alles, immer wenn ihr was geschenkt wurde, hat sie Eulen geschenkt gekriegt. Kleine, große, Holz, Metall, Glas, Stein, you name it, aus jedem Material gibt es Eulen oder gab es.
Fand sie das dann noch gut oder war das eher so?
Vor ein paar Jahren hat sie dann irgendwann, also hier in diesem Haus waren hunderte Eulen verteilt, ja. Also wirklich Makramee, Dinger, die an der Wand hängen, Bilder, ne? Kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ganze Haus war voller Eulen. Vor ein paar Jahren meinte meine Mutter mal, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, sagte sie irgendwie, eigentlich finde ich Eulen überhaupt nicht gut. Heißt, die hat hier 40 Jahre Eulen gesammelt.
Aus Versehen.
Mehr oder weniger, genau. Und hat dann irgendwie den Absprung nicht geschafft, mal zu sagen, ey Leute, könnt ihr mir bitte aufhören, mir diese scheiß Viecher immer hier hinzustellen. Da habe ich aber auch ein paar charakteristische, also eine Handvoll charakteristische mir dazu geholt. Und ein paar Sachen von meinem Vater. Aber letztlich die Dias sind ein Umzugskarton, den man nicht tragen kann, darum sind es mehrere, aber wenn ich jetzt mal so zusammenrechne, habe ich hier vielleicht drei Umzugskartons mit Erinnerungen. Einen Schrank, also aus Vollholz, ein Kleiderschrank, das ist das Gesellenstück meines Vaters, den wollte ich auf jeden Fall behalten, auch wenn ich nicht die leiseste Ahnung habe, wo ich den bei mir zu Hause hinstellen könnte, aber das ist mir erstmal egal. Und im Grunde war es das. Das ist, was übrig bleibt. Was auf eine ganz komische Art, ich finde das ein bisschen tragisch, einerseits. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen eine Erleichterung. Heute war der Entrümpler da. Ich versuche jetzt mal zurückzugehen in der Zeit und in der Erzählung. Es fällt mir ein bisschen schwer, weil die, als ich hierher gezogen bin, mein Plan war, ich komme hier hin auf mehr oder minder unbestimmte Zeit, habe gedacht so, ja, vielleicht schaffe ich es ja. Ich hatte noch eine Reise vor, jetzt im August wollen wir auch 3 Wochen mit den Kindern in Urlaub fahren. Hab gedacht, vielleicht schaffe ich das auch. Das war alles noch so auf der Kippe. Letzte Woche war ich auch noch mal verreist. War halt so alles auf der Kippe. Also ich bin hier hingekommen und habe gedacht, wir hatten ja schon einen Pflegedienst. Wir hatten schon einen hauswirtschaftlichen Dienst. Es gibt einen Gärtner. Und meine Idee war, um den mühsamen Alltag meiner Eltern herum so eine Automatik zu bauen, ja? Den Pflegedienst so in die Spur zu schicken, ihr kommt dann und dann und dann, macht das und das und das. Hauswirtschaft kommt alle 14 Tage Haus putzen, einmal in der Woche zum Einkaufen. Der Gärtner kommt alle 2 Wochen und mäht den Rasen. Was weiß ich noch, was alles gemacht werden muss. Ne? Hab dann Arzttermine vorbereitet und so, damit das alles. Also das praktisch, meine Eltern, die es sehr, sehr mühsal hatten hier in diesem Haus die letzten Monate, dass die im Grunde von allem entlastet sind, außer ins Wohnzimmer gehen, Fernseher anmachen oder in die Küche gehen, sich mal ein Brot zu schmieren oder sowas. Das war so mein Plan. Ich dachte, okay, das mache ich so. Das wird eine Zeit lang dauern, bis sich das eingegroovt hat. Ich werde auch noch einige Dinge einfach regeln müssen. Wie gesagt, meine Eltern haben sich ewig keine neuen Anziehsachen gekauft. Ich habe hier erstmal Schränke ausgemistet. Ich habe dann, die Waschküche ist im Keller. Meine Mutter hat es monatelang nicht in die Waschküche geschafft. Die haben einfach immer weiter ihre alten Klamotten verbraucht. Und wenn du 40, 50 Jahre nichts wegschmeißt, dann hast du halt auch meinetwegen 100 Schlüpper. Und die verbrauchst du dann halt einfach. Ne?
Ich, ja, aber ich habe nochmal zurück zu, Entschuldigung, ja. Du sagst gerade irgendwie Garten, Rasen, Mint, Hauswirtschaft, alles. Musstest du jetzt lauter Verträge kündigen oder also warum?
Nein, das war alles da, aber das war halt nicht eingerüttelt. So.
Ach so.
Weil meine Eltern auch nie.
Das war dein Plan, aber der war noch gar nicht richtig umgesetzt.
Das war mein Plan, so. Das war der Plan. Dann habe ich hier angefangen, ne, hab die Rolllade repariert, den Wasserhahn repariert, den ganzen Scheiß, den mein Vater nicht mehr hingekriegt hat. Weil der hat halt eine kaputte Herzklappe, der hat COPD, meine Mutter ist gestürzt irgendwie, da war ich nicht hier. Und dann hat er versucht, die aufzuheben, das hat er nicht geschafft und dann musste der Krankenwagen kommen und. Hab dann hier erstmal das Haus auf Vordermann gebracht, technisch, sag ich mal. Hier bestimmt 30 Maschinen Wäsche durchgewaschen. Also ich habe hier anderthalb Wochen die Waschmaschine durchlaufen gehabt. Hier alles voller Wäsche. Und ich habe trotzdem noch 15 Säcke mit Altkleidern in die Garage geschafft. Hm. Und trotzdem sind die Kleiderschränke alle noch voll gewesen. Die haben auch nichts weggeworfen, meine Eltern. Ich habe im Keller Anziehsachen gefunden, die ich als Schüler getragen habe.
Aber es war alles gut in Schränken und ordentlich weggepackt, also nicht Messi-mäßig auf
Bergen. Nein, das ist schon ein ordentliches Haus. Ja. Also das überhaupt nicht. Also nicht so, dass du so Pfade durch Karton bergst.
Gibt's ja auch, genau. Also
ja, klar, gibt's auch. Aber das war überhaupt nicht. Nee, das nicht.
Okay.
Dann hatte ich alles gemacht. Dann haben wir diese Sendung auch gemacht. Ich versuche es gerade zu rekonstruieren. Und dann schrieb, ich glaube, eine Hörerin, die Pünternell, schrieb, hier, guck doch mal, es gibt doch, ne, weil ich ja gesagt habe, Heime und so. Also meine Eltern sind, ich habe die auf Warteliste bei ein paar Altersheimen gesetzt. Aber du kriegst ja kein Doppelzimmer, ist Goldstaub. Ja, muss man sich, also meine Eltern haben immer gesagt, also sie waren so weit anzuerkennen, dass sie das Haus nicht mehr alleine schaffen. Und ich habe auch nach zwei Wochen, die ich hier war, wahrscheinlich schon nach einer Woche gesehen, dass auch meine Idee von einer Unterstützungsautomatik oder einer automatischen Unterstützungsinfrastruktur, dass diese Idee nicht aufgehen wird. Die brauchen einfach mehr Betreuung. Die brauchen eigentlich, also nicht nur rund um die Uhr Pflege, aber es muss rund um die Uhr jemand ansprechbar sein, falls was ist. So, das habe ich gemerkt. Auch weil unter anderem der Gesundheitszustand meines Vaters auch geistig sich immer weiter verschlechtert hat. Dann saß ich hier und habe gedacht, shit, was mache ich denn jetzt? Und habe gedacht, okay, dann die sitzen auf der Warteliste, dann guckst du einfach mal. Vielleicht hast du ja Glück, dass irgendwie bis zum Jahresende dass sich da so eins von diesen Seniorenheimen meldet und sagt, wir haben ein Doppelzimmer frei. Ja, dann schrieb die Hörerin die Mail. Hier, guck doch mal, da gibt's eine Webseite, die heißt heimfinder.nrw. Ich hatte mich ja darüber beschwert, dass es praktisch keine zentralen Infrastrukturen gibt, über die du solche Pflegebedarfe und sowas abwickeln kannst. Und sie schrieb, es gibt so eine Webseite, heimfinder.nrw, da schreiben die Heime freie Plätze hin. Und dann dachte ich so, ja, habe ich vor Monaten schon drauf geguckt. Das ist halt so eine Webseite, das ist eine unvollständige Datenbank, also es sind gar nicht alle Einrichtungen drauf. Die Daten, die da drin sind, sind teilweise Wochen alt. Also eigentlich ist es eine unbenutzbare Seite. Das ist dann auch, kannst du auch direkt bei den Einrichtungen anrufen. Und dann saß ich hier an einem Mittwoch vor vier Wochen oder so und habe auf diese Webseite geguckt, um mich zu ärgern. Man hat das ja manchmal, ne? Scheiß hier, guck ich mir nochmal an den Scheiß. So, dann gucke ich auf diese Webseite und sehe hier in 20 Minuten Entfernung ein Seniorenzentrum, bietet an, ein freies Doppelzimmer, bevorzugt an Ehepaare.
Ach was.
Und das sind meine Eltern. Ne? Ja. Also hätte einer von beiden hätte in Seniorenheim gehen können, einer hätte hier bleiben können. Das hätte funktioniert. Aber die wollten halt beide zusammen. Dann habe ich da angerufen, mittwochs. Habe gesagt, hier, ich habe das gelesen, ist das noch aktuell? Und dann sagten mir, ja, ist aktuell. Allerdings gibt es noch ein Ehepaar aus einem anderen Bundesland. Und die Kinder wollten die herholen. Die haben noch nicht geantwortet. Aber die müssen bis morgen früh antworten. Ich sage ihnen Bescheid. Dann war Donnerstag, ich war irgendwie am Arbeiten, irgendwas aufzeichnen. Und dann kriegte ich eine E-Mail, das Zimmer, sie können das Zimmer haben. Donnerstag da angerufen, okay, im Prinzip gerne, ich würde es nur gerne vielleicht vorher mal sehen, ne? Weil vor allen Dingen diese Einrichtung willst du sehen, weil es gibt so Einrichtungen, da läufst du rein und da stinkt es, entweder nach, weiß ich nicht, Fäkalien, Urin, Lösungsmittel, Putzmittel, irgendwas, ne? Und das wäre so für mich das Ausschlusskriterium gewesen. Also wenn ich da reingegangen wäre und es komisch gerochen hätte, wäre ich sofort wieder gegangen.
Ja.
Bin da hingefahren, reingegangen, hat nicht komisch gerochen. Vorne an der Seite ist ein Friseursalon, großer, schöner Speisesaal, hinten ein sehr schöner, großer Garten mit so einem kleinen Springbrunnen drin. Mhm. Auf den Etagen sind auch nochmal so Aufenthaltsräume, also ne, ein Sofa drin, Fernseher. Und dann gibt's nochmal so eine kleine Küche auf den Etagen, wo dann auch vor allen Dingen die Leute hingehen, die überhaupt nicht mehr laufen können oder den Weg nicht mehr finden, weil sie zu dement sind und sowas. Großes Doppelzimmer, wirklich, wirklich großes Doppelzimmer. Also, lass mich nicht lügen, was sind das denn? 2, 4, 6, 8... Schön, so 30 Quadratmeter Zimmer, also wirklich groß. Also, ne? Echt ein ordentliches Ding. Natürlich
also
so,
Doppelbett und großer Tisch.
Nee, zwei einzelne Betten, zwei Kleiderschränke, zwei Kommoden, zwei Nachttischchen, alles drin. Natürlich alles so ein bisschen klinikartig eingerichtet. Ne? Alles so, also ist jetzt halt nicht so Brokat und Teppich und tralala, sondern ist halt so, dass da auch Pflegepersonal im Zweifelsfall sauber arbeiten kann.
Ja.
Aber hat mir halt gut gefallen. Das war freitags. Freitags mittags um 12 habe ich mir das angeguckt. Dann habe ich so ungefähr gegen 13 Uhr oder so, habe ich gesagt, okay, wir nehmen das Zimmer. Und dann sagt die Frau zu mir, okay, am Dienstag ist dann Einzug. So, und das hat nur so lange gedauert. Wir hatten so viel Zeit, weil das Wochenende dazwischen war. Sonst wäre das noch schneller gegangen.
Okay.
So, kurzer Rücksprung. Ich bin hier hin, um meine Eltern zu pflegen. Ich habe was vielleicht auch normal ist, die letzten 10 Jahre war ich oft genervt von meinen Eltern, wenn ich hier war. Weil, ne, die wollten sich dann kümmern und ich wollte ein bisschen meine Ruhe haben, ich musste arbeiten, so, das war halt anstrengend, ich war genervt und habe halt das ja auch über mehrere Wochen vorbereitet, den Umzug hierher, und habe die ganze Zeit schon so ein Druck auf mir lasten gefühlt. Also ich dachte, okay, eine Woche, du bist halt auch jedes Mal froh, wenn du nach einer Woche, die du so besuchen warst, und zwar ich ja auch alle 2 Monate hier, ich war immer froh, wenn ich dann auch wieder fahren konnte. Und ich wusste, okay, du kannst jetzt nicht nach 2 Wochen fahren, nach einer Woche wieder fahren, sondern du bleibst jetzt da, im Zweifelsfall mehrere Monate. Und das in einer viel intensiveren Situation, als du es bisher gewohnt warst. Und habe darüber mit meiner Therapeutin gesprochen, die sagte, Herr Klein, ihr Fehler ist, sie gehen mit ihren Eltern um, als wären ihre Eltern 20 Jahre jünger. Das sind die aber nicht. Ja, sondern das sind alte Leute. Und alte Leute sind so, wie alte Leute sind. Das Einzige, was sie machen können, das nennt man radikale Akzeptanz. Sie werden, egal wie sie sich verhalten, das Verhalten ihrer Eltern nicht mehr ändern. Das Einzige, was sie machen können, ist, ihre Haltung zu ihren Eltern zu ändern. Radikale Akzeptanz. Jetzt habe ich das Glück, dass ich solche Dinge sehr schnell verstehe, sehr schnell verinnerliche und wenn es keine körperliche Anstrengung bedeutet, auch sehr schnell umzusetzen vermag. Hab gedacht, okay, guck ich mal, bin hierher gefahren, das hat keine 24 Stunden gedauert, da ist dieser Schalter in meinem Kopf umgelegt gewesen und ich habe ein völlig neues Verhältnis zu meinen Eltern nochmal in mir aufgebaut.
Also eine tolle Therapeutin.
Das war meine Therapeutin, ist absolut Gold, das ist wirklich ist Gold, die Frau. Ich habe also aus diesem wochenlangen Druck, den ich mir gemacht habe, Fluchtmöglichkeiten erkundet, habe gedacht so, okay, gibt's hier einen Coworking Space, wo ich dann jeden Tag ein paar Stunden verschwinden kann und so. Aus diesem Druck heraus binnen 24 Stunden eine extreme Zugewandtheit auf einmal wieder hier meinen Eltern gegenüber. Die haben mich nicht mehr genervt. Ich habe auf einmal verstanden, ja, okay, die haben bestimmte Bedürfnisse, die alters- und krankheitsgemäß sind und ich tue, was ich kann, um denen diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und war halt hier in, also ich saß dann hier und habe gedacht, okay, das wird jetzt mühsam. Das wird nicht ganz so schlimm, weil sie müssen nicht gewendet werden und so, sondern sie können alleine aufs Klo gehen und solche Dinge. Es wird jetzt mühsam, es wird emotional mühsam, aber du wirst jetzt noch mal ein paar schöne Wochen oder Monate mit deinen Eltern zusammen verbringen, so wie seit einem Jahrzehnt nicht.
Krass.
Oder länger, ja? Peng! Kommt dieses Ding mit dem Heim. Ja. 14 Tage später. Ja?
Ja.
Ich bin heute noch, und die sind jetzt seit 4 Wochen, ist es schon her, dass die umgezogen sind. Ich bin heute noch nicht seelisch hinterhergekommen, hinter diesem Tempo.
Dass du jetzt nicht diese Zeit mit deinem
Genau, hast. Ich habe, das ist natürlich total eigennützig, ne, mein Problem.
Ja.
Aber
ja, klar.
Also jeder normale Mensch in meiner Situation würde sagen, boah, was eine Erleichterung. Ich bin nicht erleichtert.
Ja gut, aber also
ich hab, weißt du, ich komme nicht hin. Das ist wie eine Freundin von mir sagt, ja, das ist wie ein Unfall. Und genau so ist das. Das fühlt sich mein Leben fühlt sich gerade an wie ein zweimonatiger Unfall, der so über einen drüber rollt. Und jedes Mal, wenn ich denke, oh, jetzt geht's, jetzt habe ich, ne, jetzt bin ich einigermaßen, aber dann ist wieder irgendwas. Und boah, kommt's wieder drauf und wieder drauf. Und wir, das ist irgendwie, ich jammere natürlich auf höchstem Niveau, das ist mir völlig klar. Ne? Es gibt Leute, die pflegen ihre Eltern zu Hause über Jahre hinweg.
Haben ja keine Chance auf ein Pflegeheim oder so, wo
die Kohle fehlt. Das glaube ich nicht, dass es keine Chance auf ein Pflegeheim gibt. Das glaube ich wirklich nicht. Das können wir gleich
aus welchem Grund auch immer. Also, weil die Eltern das nicht ertragen würden oder.
Ja, aber.
Weiß ich
nicht. Können wir gleich. Ich bleibe noch ein bisschen bei mir, um zu erklären, wie es mir gerade geht und warum ich auch so wenig produziere im Moment. Also ich habe auch, mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie beim Geschichtsunterricht Folgen hinterherhinke und sowas, weil ich einfach den Überblick nicht schaffe. Ich habe jetzt das Glück gerade, Glück im Unglück, dass meine Auftragslage mit ein bisschen mau ist, so dass ich es trotzdem schaffe, in so einem ja seltsamen Autopilot-Modus trotzdem Sendungen zu produzieren, also Auftragsproduktionen zu machen. Aber ich bin so, ich kann überhaupt nicht denken, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, ich bin überhaupt nicht kreativ und nix. So das ist so mein seelischer Zustand im Moment. Ich bin extrem hin und her gerissen zwischen Verzweiflung und Erleichterung und ich finde da im Moment überhaupt keine Mitte, überhaupt keinen Weg, überhaupt keinen Umgang. Und obendrauf, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich hatte ja gesagt, ich habe mich da so eingerichtet auf so schöne Monat mit meinen Eltern, Zugewandtheit und so weiter. Und dann heißt das Freitag, am Dienstag wird umgezogen. Und ich gehe zu meinen Eltern und sage so, pass mal auf, ich habe ein Doppelzimmer für euch. Aber wir müssen am Dienstag schon umziehen. Sagt meine Mutter, ach ja. Na gut, was willst du machen?
Ja, geil.
So war die aber schon, so ist sie schon lange drauf, dieses, was willst du machen? Ich finde das auch ein bisschen, also die nimmt einfach alles mehr oder weniger hin.
Ja, es ist natürlich auch fatalistisch und irgendwie komisch, aber irgendwie auch cool.
Ja, nee.
Bei so einer großen Sache zu sagen, ja, was willst du
machen? Ja, aber das ist auch Ausdruck dafür, dass sie eigentlich überhaupt nichts mehr will. Und das schon sehr, sehr lange. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Also das ist nicht erst seit einem Jahr oder so, sondern schon länger. Mein Vater hat das irgendwie recht gefasst hingenommen. Das war Freitags, Samstags morgens fragt er nochmal, aber du machst jetzt keine Witze, ne? Sag ich, nee, ich mach keine Witze. Das ist ernst. Also am Dienstag müssen wir umziehen. Und dann habe ich noch irgendwie den Samstag und Sonntag hier mit ihm im Garten gesessen und gequatscht und sind wir nochmal in den Garten gelaufen. Also hier, guck mal, die alte Brombeere, die wächst wie blöde. Das hier ist eine Kiwi und so. Ne? So war immer so ein bisschen rumgelaufen durch den verwilderten Garten, der 2 Jahre nicht gemacht wurde. Also nichts angetan. Ich habe jeden Tag Schiss gehabt, dass das Ordnungsamt klingelt und sagt, hören Sie mal die Hecke vorne, Sie müssen die Hecke mal schneiden, man kann den Gehweg nicht mehr benutzen. Also so, ne? Und ansonsten waren meine Eltern total gefasst, als wir das Haus verlassen haben, Dienstag früh. Meine Mutter, wie immer in ihrer Tippelschritte und am Krückstock zum Auto gegangen. Mein Vater aufrechten Ganges. Und hat tatsächlich sowas gesagt, so in etwa so, ja, dann gucken wir mal, was das gibt. So, nach vorne geguckt irgendwie. Und ich hatte halt gedacht, als ich dieses Zimmer zugesagt habe, dass es hier fürchterliche Tränen gibt, die es tatsächlich auch gab. Ich habe das komplette Wochenende im Grunde durchgeheult. Ich habe, nachdem die umgezogen
sind. Vor dem Umzug.
Ja. Ich habe, nachdem die umgezogen sind und ich hier durchs Haus dann durch musste und gucken, ne, was brauchen wir, was haben wir an Papieren, was. Mein Vater hat dann auch gesagt, bitte räum das Haus so schnell wie möglich leer. Ja, wirklich. Ich habe gesagt, so, dann müssen wir mal gucken, das Haus räumen, ihr habt ein bisschen Ersparnisse, davon kann man erstmal das Heim bezahlen, aber dann muss das Haus auch verkauft werden. Ja, komm, räum leer die Bude, mach das mal so schnell wie möglich. Das heißt, ich bin hier so schnell wie möglich in den letzten paar Wochen durchmarodiert und habe immer mal wieder hier in den Schrank geguckt, was ist hier, was ist da, was ist dort, Papiere, Familienstammbuch und den ganzen Krempel. Und das Ganze in einem Geisterhaus. Ja, das ist komplett eingerichtet gewesen, dieses Haus. Jeder Raum sah so aus, als könnte jeden Moment meine Mutter oder mein Vater um die Ecke kommen.
Oh, krass.
Kamen sie aber nicht. Ich habe hier ungelogen jeden zweiten Abend Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe Unmengen Alkohol getrunken. Ich konnte überhaupt nicht mehr einschlafen. Ich habe im Bett gelegen, wirklich ratatatatatata, Kreise, Gedanken, Kreise, was, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Der Neurologe muss noch informiert werden, du brauchst noch einen neuen Hausarzt, weil es ein anderer Kreis ist. Und das waren furchtbare Wochen jetzt. Und jetzt war ich letzte Woche eine Woche in Frankreich im Quasi-Urlaub. Also wir haben mit einer größeren Gruppe mit 10 Leuten an der Loire, lange geplant auch schon, haben jeden Tag 2 Weingüter besucht und irgendwie mal ein schönes Restaurant essen gehen, abends zusammen kochen, sowas halt. Ne? Mhm. Und
hat das geklappt? Also konntest du den Urlaub machen? Also so
strukturell ja. Also der Plan war eigentlich mal, also bevor hier alles eskaliert ist, also letztes Jahr war der Plan, ich fahre hier runter, besuche meine Eltern ein paar Tage, fahre dann von hier aus die französische Atlantikküste runter bis ungefähr Saint-Nazaire und biege dann ab Richtung Tours, wo wir waren, da in der Region Tours. Das war der Plan. Der ist dann zusammengeschrumpft in, wir treffen uns eigentlich am Samstag in Tours, ich komme aber erst Sonntag, weil ich Samstag erst losfahren kann. Und so, also es ist so zusammengeschnurrt. Es hat aber funktioniert. Wir haben uns da getroffen. Das war auch sehr schön, auch ziemlich anstrengend, weil jeden Tag 2 Weingüter besuchen und irgendwie 10 Weine probieren und so. Ist nicht einfach. Ich habe aber, also Katrin, meine Frau, hat zwischendurch immer gesagt, hier, komm mal wieder zurück zu uns bitte. Weil ich habe dann da gesessen und habe so vor mich hingestarrt in irgendein Nichts irgendwie.
Weil du gerade wieder mit deinen Gedanken.
Ja, und weil meine Eltern, die tun mir auch sehr total leid, weil das ist nicht das Ende, das ich mir für die gewünscht hätte, aber es ging wirklich nicht mehr anders. Die Alternative wäre gewesen, dass ich meinen Lebensmittelpunkt hier nach Nordrhein-Westfalen verlege. Und das geht nicht. Ja, das wäre dann auf Kosten meiner kleinen Familie in Berlin gegangen. Dauerhaft. Und ich bin sicher, Kader hätte das mitgemacht, aber das ist nicht Sinn der Sache. So.
Nee.
Die berühmte Polen hatten wir dann auch kurz besprochen, also dass hier jemand einzieht, das war undenkbar für meine Mutter. Ja, und dadurch, dass mein Vater dann sagte, dann mach die Bude so schnell wie möglich leer, hatte ich dann ein paar Entrümpler angefragt, habe einen von einem das Angebot angenommen, habe mir auch gesagt, so, pass auf, also ich bin, in der Woche bin ich nicht da, also letzte Woche, und dann auch im August nochmal drauf, und der sagte auch, nee, ich würde das gerne so schnell wie möglich machen, weil ich nicht weiß, was ich noch für Projekte reinkriege über den Sommer. Und dann haben wir halt ausgemacht, dass er letzte Woche dieses Haus ausräumt, Schlüssel überbracht, und dann kam er nochmal, vorletzten Freitag, letzte Begehung, so damit, um zu gucken, ob ich nicht irgendwie den Gefrierschrank doch verkauft habe, so halt, weil er auch, ne, der sagte, der kostet so und so viel, ich gebe ihm aber so und so viel Rabatt, weil ich die Sachen, die ich hier finde, die versuche ich auf dem Trödel zu verkaufen.
Klar.
Dann kam er Freitag nochmal hier rum und geguckt, sag ich, und hier das und das und das und das. Und dann sagt er, ich habe ein Problem, Herr Klein, wahrscheinlich werden wir das nächste Woche nicht schaffen, ich habe am Montag und am Freitag zu wenig Personal. Sag ich, ja, na gut, gucken wir mal. Freitag meldete er sich dann, also letzten Freitag, und sagt, Herr Klein, wir schaffen das nicht, wir müssen nächste Woche weitermachen. Und ich noch, ja, weil, ne, also ich hatte dieses Geisterhausproblem, ne, dass hier alles so war, als wären meine Eltern noch da, sie waren aber nicht da.
Ja.
Und ich dachte, okay, dann fährst du jetzt nach Frankreich in eine völlig andere Welt. Ja? Irgendwie, wir hatten uns so ein Nebengelass eines Schlosses gemietet, so 10 Zimmer und so. Wenn du mit 10 Leuten unterwegs bist, ist sowas ja nicht mehr teuer. Ne?
Ja.
Und es war halt so eine völlig fremde Welt. Hinterm Haus floss die Andere, also ein Fluss lang. Wir hatten einen Pool, ein Kaminzimmer, also und Frankreich, ne? Savoir vivre. So, und ich dachte dann so, okay, dann bist du in dieser Parallelwelt, da ist alles irgendwie anders und geil, und dann kommst du zurück und ist das Haus leer. Kam ich gestern zurück, war das Haus nicht leer. Ja? So gestern Mittag.
Aber wahrscheinlich ja irgendwie dann Baustelle. Also
ja, mehr oder weniger Baustelle, so aber halt immer noch so, dass ich dachte so, shit, ey, die Küche ist noch da und die ist noch wie früher. Ne? War dann auch wieder schlimm. Hab ich mich in meinen Bus gesetzt, bin zum nächsten Campingplatz gefahren, hab gesagt, haben Sie einen Platz für mich? Und hab letzte Nacht auf dem Campingplatz übernachtet. Witzigerweise an genau dem See, an dem wir als Schüler immer schwimmen gegangen sind. Das ist halt so ein Strandbad und Campingplatz. Naja, und heute sind die dann fertig geworden, tatsächlich, die Entrümpler. Und ja, jetzt sitze ich hier und gucke mal, ob ich nachher hier pennen kann.
Und jetzt ist es nicht mehr so gruselig, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist jetzt ein leeres Haus.
Okay.
Das ist jetzt eine Hülle, ist mir schon aufgefallen.
Ja.
Das war so die Kurzfassung der letzten Wochen. Und ja, und jetzt, wie geht's meinen Eltern? Also wir sind
dann. Wie oft bist du bei deinen Eltern, habe ich
gehört. Wie oft bin ich bei meinen Eltern? Zunehmend seltener. ich war, am Anfang war ich jeden Tag da, dann sagte, als ich dann mit der Chefin vom sozialen Dienst gesprochen habe, gesagt, ist das eigentlich schlau, dass ich jeden Tag vorbeikomme? Und die sagte, nee, ist es überhaupt nicht. Machen Sie mal weniger und machen Sie mal immer weniger. So. Mhm. Weil das ist halt kein Pflegeheim, ne, so wo du gewendet wirst, sondern es ist ein Seniorenzentrum. Da legen die auch großen Wert drauf. Das ist, bedeutet, die dass die, da halt. Ja. Dass die sich, die legen mehr Wert auf so gemeinschaftliche Aktivitäten. Ja, ja. Zweimal die Woche Bingo, einmal die Woche Frühshoppen, Geschlechter getrennt, mit alkoholfreiem Bier natürlich und alkoholfreiem Sekt, Ausflüge und solche Dinge. Ne? Das heißt, die animieren die Leute auch, was zu tun und was zu unternehmen und ein bisschen aktiv zu sein. Und das funktioniert halt nicht so gut, wenn ich alle zwei Tage da aufschlage und mit denen da rumhänge und mit denen irgendwie was bespreche und bequatsche. Das heißt, letzte Woche war ich nicht da, heute war ich dann da, weil, und das ist so ein Ding, das ist absolut wichtig für alle, deren Eltern Immobilienbesitzer haben. Irgendwann, so ist es bei meine Eltern haben ein bisschen Ersparnisse, wir können so zwei Jahre das Heim gut bezahlen, inklusive mit der Rente, die da kommt und so. Und irgendwann ist das Geld alle, dann muss irgendwo anders welches herkommen. Entweder muss ich dann zahlen oder dieses Haus muss verkauft werden. Und dieses Haus muss verkauft werden. Klar. Ich hab eine Generalvollmacht. Ich darf alles machen, was meine Eltern angeht, medizinisch alles. Also ich habe die generalste Generalvollmacht, die es überhaupt nur gibt.
Ja.
Die ist nicht notariell beglaubigt. Das muss man nicht unbedingt machen. Ja? Außer wenn ich
das Haus verkaufen.
Eine Immobilie verkaufen will.
Ja, okay.
Ich kann im Namen meiner Eltern nur dann das Grundbuch ändern lassen, wenn ich eine notariell beglaubigte Generalvollmacht habe. Und die hatte ich nicht.
Hm.
Und das war mir auch nicht klar, dass es genau an der Stelle, und das ist ein neuralgischer Punkt, ja, weil da geht es dann wirklich darum, dass dieses Heim bezahlt wird. Ich hatte das nicht. So, und dann hatte ich auch wieder so eine Verkettung glücklicher, witziger Umstände. Freundin von mir, sehr, sehr alte Freundin von mir aus dem Nachbarort, sagte, ja, hier, ruf doch mal hier den Sebastian Dingens an. Der ist Makler bei der Sparkasse, das ist ein super Makler, guter Typ, so ein Bärtiger, der auch unter der Woche nicht, also der in der Freizeit nicht im Anzug rumläuft und so. Dachte ich so, okay, bärtig ohne Anzug nehme ich. Sparkasse, das heißt, die kriegen auch eine Provision, aber das ist halt nicht ganz so, das sind halt nicht so diese, weißt du, so, wenn du so im Immo-Scout guckst, diese Makler und Maklerinnen, die nicht mal richtig Deutsch schreiben können. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Das ist ganz, ganz schlimm.
Die können nicht Deutsch schreiben?
Ja, die ganz dämlichen Satzbau. Alles ist, also da musst du mal gucken. Kannst du mal einen Tag Immo-Scout machen? Dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine. Also auch so Geschwätz und ach, so, und ich mag eigentlich Makler nicht und so. Naja, sagst du, ruf den mal an. Habe ich ihn angerufen. Sehr schön. Schöne Grüße an dieser Stelle, weil
du hast mit ihm Abi gemacht.
Du kannst, nee, so schlimm nicht. Aber du kannst mittlerweile nicht mehr bei der Sparkasse anrufen, so bei deinem Sachbearbeiter, sondern du rufst eine Zentrale an und die leiten einen Rückruf ein. Hat einen Tag gedauert. Ich war gerade auf dem Weg, wo war ich hin? Ich war sogar auf dem Weg ins Altersheim von meinen Eltern. Und habe gerade den Wagen gepackt. Telefon klingelt, ich bin Holger Klein und sagst, ja, so Sparkasse. Ich so, ja, Moment mal, ich muss mal eben das von diesem Bluetooth-Ding, sie von meinem Auto, ich bin gerade am Parkplatz, ich mach das mal eben ab und mach mein Telefon, so, da bin ich. Und dann sagt er, aber Entschuldigung, ich muss jetzt gerade mal Dienstliches und Privates trennen. Bist du Holger Klein? stellt sich raus, fand ich total schön, stellt sich raus, seine Frau hört uns hier immer zu.
Ach so. Und erzählt ja. ihm dann davon.
Und er denkt, was meinte auch, ich werde auch immer auf Autofahrten gezwungen, dir zuzuhören.
Was ja, schöne Grüße.
Ganz schön fand. Und Dennis, ja, und dann ist der hier durchs Haus und ne, geguckt, dies, das, alles so stundenlang gequatscht und geguckt und gemacht. Und dann sagt er irgendwann so, ja, und hat so ein paar Daten aufgeschrieben und sagt, okay, hast du dir, haben wir das, hast du Vollmacht? Sag ich, yo. Sagt er, Notar? Sag ich, nö. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem.
Hm.
Ich darf das Haus nicht verkaufen. Sag ich, was mache ich denn jetzt? Ja, du musst halt einen Notar und der muss dann eine Generalvollmacht beglaubigen, die deine Eltern dir teilen. So, und meine Eltern, also meine Mutter hat arge Konzentrationsprobleme, hört schlecht, hat zwar Hörgeräte, aber trägt sie nicht gerne. Und mein Vater, der hat manchmal so Verwirrtheitszustände. Manchmal ganz schlimm, manchmal gar nicht. Also wirklich, manchmal sitzt er da und erzählt dir irgendwie weiß nicht
Tagesform
was.
Dann, ja.
Ja, genau, Tagesform abhängig. Man hat mal einen Albtraum gehabt, dann kriegt er das nicht weggepasst. Ah, er war ein Traum, hier ist Realität und so. So, dann saß ich da und dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt? Notar angerufen. Die sagen, ja, nö, das kennen wir schon. Wir können dann auch ins Seniorenzentrum kommen und da einen Termin machen. Ich, ja, okay, dann machen wir einen Termin. Und der war heute, dieser Termin. Und ich habe jetzt die letzten 2 Wochen in schierer Angst verbracht, dass der Notar sagt, tut mir leid, Ihre Eltern sind nicht geschäftsfähig. Was er nicht gesagt hat, um das abzukürzen, das ist tatsächlich, ich habe heute die Generalvollmacht erteilt gekriegt, die Woche kriege ich dann die Urkunde, so dass ich da safe bin, weil die Alternative wäre gewesen, dass ich für den Hausverkauf mich beim Amtsgericht um die, wie heißt das, Betreuungs-, also Vormundschaft über meine Eltern bewerbe. Weil du gehst da nicht einfach hin und sagst, guten Tag, ich bin der Sohn von, wir müssen Hausverkauf, um das Heim zu bezahlen, sondern die sagen, ja, schön, es gibt hier aber auch noch eine professionelle Betreuungsindustrie. Ne? Es gibt halt gesetzliche Betreuer. Die verdienen ihr Geld damit. So, das heißt, die haben Interesse daran, Leute zu betreuen. Und wenn du zum Amtsgericht gehst und sagst, ich will gerne Vormundschaft für meine Eltern, ich will gerne Betreuer meiner Eltern werden, dann sagen die, ja, okay, dann aber der Schneidereit, den fragen wir auch mal. Und dann konkurrierst du gegen Profis, die auch noch um die Ecke wohnen und nicht in Berlin. Das heißt, meine Chancen habe ich mir relativ gering ausgerechnet. Das hätte dann dazu geführt, im schlimmsten Fall, dass wildfremde Personen Betreuer meiner Eltern geworden wären. Mhm. Und nicht mit
das
mir.
Das willst du nicht.
Das willst du nicht. Ne? Nee. Und ich habe dann, also die letzten 2 Wochen habe ich damit verbracht, nicht einzuschlafen und darüber nachzudenken, wie denn mein Plan B aussehen könnte. Der möglich wäre, ne, so Haus leer stehen lassen, irgendwann dann mein Vermögen aufzulösen, um das Heim zu bezahlen und. Hauptsache, das Haus muss nicht verkauft werden. Das war so ein bisschen das. Und heute war dann dieser Termin, meine Eltern waren gut drauf und hat halt alles geklappt. Aber das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen. Generalvollmacht, notariell beglaubigt. Und wenn eure Eltern sagen, ja, nein, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht, dann kannst du uns ja wegsperren, tralalala. Nein. Diese Vollmacht ist jederzeit widerrufbar, solange du noch selber geschäftsfähig bist. Du brauchst nur beim Notar anzurufen und sagen, ich würde diese Vollmacht gerne widerrufen, können Sie mal in den Schredder werfen, dann leitet er das in die Wege. Also das heißt, eure Eltern gehen kein Risiko ein, wenn die sowas unterschreiben.
Ja.
Das ist echt wichtig und das ist wirklich, das hat mir jetzt die letzten 2 Wochen so das Genick gebrochen. Ja. Und eigentlich bin ich jetzt in einer total komfortablen, luxuriösen Situation. Meine Eltern sind nicht nur versorgt, sondern ich finde, die sind sogar gut versorgt. Auch wenn gerade mein Vater oft nicht so ganz rafft, dass er da nicht im Knast ist, sondern dass die seine Dienstleister sind. Also, ihr kriegt man ja nichts zu essen. Dann sag ich, was hast du denen denn gesagt, was du essen willst? Ja, nix, aber man kriegt ja nichts. Ja, dann sag denen doch, dass du ein Brötchen willst. Auf einmal sitzt am nächsten Tag sitzt er da, hat ein Brötchen. Weißt du, so halt irgendwie. Aber es sind dann halt auch alte Leute, die ist halt, ne, so ein bisschen
muss man erstmal lernen.
Muss man erstmal lernen. Ja, und da bin ich jetzt und bin seelisch immer noch äußerst fragil. Hab immer noch große Konzentrationsprobleme, merke ich. Und hoffe sehr, dass wir wollten jetzt Ende Juli, Anfang August, wollten wir den Jahresurlaub mit den Kindern machen in Dänemark. Was jetzt funktionieren wird, weil hier gibt's nicht mehr viel zu tun. Und ich hoffe, dass ich da dann tatsächlich soweit aufholen kann seelisch und auch soweit runterkomme, dass ich nach diesem Urlaub wieder normal weiterarbeiten kann. Weil ich merke ja, wie ich hier sitze und denke, ach, du hast ja sogar noch einen Politikunterricht mit Thomas Brandt hier liegen und ich schaff's noch nicht mal diese 45 Minuten irgendwie zu schneiden, weißt du? So, weil alle Kraft, jetzt arbeitstechnisch alle Kraft wirklich geht in die Handvoll Auftragsproduktionen, die ich noch habe, einigermaßen gut zu machen oder so gut zu machen, dass ich auch den nächsten Auftrag noch bekomme. Irgendwie. Ja.
Ja, krass. Das ist
die kurze Geschichte eines langen Jahres. Und das hat ja im Januar schon angefangen alles.
Ne? Ja.
Also, dass das hier eskaliert ist mit Mehrfachstürzen meiner Mutter und ständig der Nachbar an mich angerufen hat. Also der Nachbar hat halt, meine Eltern konnten dann irgendwann nicht mehr selber einkaufen gehen, also fahren, weil du kannst hier nirgendwo hin, das ist ein Dorf. Und dann ist der Nachbar halt immer hingegangen und hat gesagt, ja komm, dann fahren wir freitags immer zusammen einkaufen. So. Irgendwann klappte das nicht mehr, dann ist er alleine einkaufen gefahren. Dann ist natürlich, wenn du dann so mitkriegst, also wenn du kümmerst dich um jemanden und kriegst halt mit, dass der immer mal wieder stürzt oder tageweise krank im Bett liegt oder ins Delir. Mein Vater ist letztes Jahr, den haben wir zweimal ins Krankenhaus gebracht mit dem Rettungswagen, weil er ins Delir gefallen ist, weil er nicht genug getrunken und gegessen hat. Das kriegt der Nachbar alles mit und dann geht er natürlich öfter mal gucken und sieht dann bestimmte Ausschnitte.
Ach stimmt, wie geht's eigentlich dem Nachbarn?
Der ist immer noch im Urlaub. Also das ist ja ein Teil dessen, dass das hier überhaupt ja, alles so...
Du warst dort ist. Wegen Urlaub vom Nachbarn und weil der auch nicht mehr so wollte, ne?
Exakt,
so
war das. Ja, ja, genau. Also der war halt, der ist auch total überfordert und das ja, ist ja klar. Auch nicht sein Job gewesen und so. Und der hat halt oft
bei mir angerufen. Der war auch nicht mehr jung, ne?
Also das nee, das ist auch 70. Ja. Der hat dann immer bei mir angerufen, Alarm gemacht. Und ich meine Eltern angerufen, meine Mutter hat immer gesagt, nee, geht schon, weil meine Mutter mir nicht zur Last fallen wollte. Dann habe ich einen Pflegedienst angerufen. Pflegedienst hat gesagt, ja, das geht schon, machen Sie sich mal keine Sorgen. Fahren Sie ruhig weg die Woche. Weil der Pflegedienst natürlich, der sieht halt ganz andere Sachen als ne, ein Mann, der tageweise im Bett liegt und eine Frau, die in Tippelschritten in die Küche läuft. So, und ja. Und wo war ich? Faden verloren. Ja, das eskalierte dann so ab Januar irgendwie, dann um den Geburtstag meines Vaters drumherum noch im Februar und dann ist ja meine Mutter dann war es noch irgendwie glatt Anfang des Jahres und dann wollten sie unbedingt spazieren gehen, ist meine Mutter vorwärts auf die Fresse gefallen. Ja. Die sah aus, als die ja. sah wirklich aus, als hätte sie eine reingekriegt oder aber beim Fußballspiel. Ja. Und dann ist sie mehrfach hier im Haus gestürzt, Lendenwirbel gebrochen, 2 Wochen im Krankenhaus gewesen. Wenn dann das Problem bei meinen Eltern.
Kinder von alten Eltern kennen das. Meine Mama ist gestern gerade gestürzt und hat sich den Fuß gebrochen. Ja. Das passiert halt.
Und das Problem, die Besonderheit bei meinen Eltern ist, dass die als Team super funktionieren. Und als Team auch den Alltag in diesem Haus bewältigt gekriegt haben. Es ist natürlich nicht so wie unser eins in dem Tempo. Und
das ist dann auch der Grund, warum sie nur so zusammen ausziehen wollten.
Ne? Ja, also, die sind seit 62 Jahren verheiratet. Das reicht als Grund. Ja. Und das Problem ist
aber... Das ist ein Grund, eben nicht zusammen ausziehen zu wollen. Okay, also, aber funktioniert, wenn die so ein gut eingespieltes Team sind, dann ist das...
Das Problem aber an diesem Team ist, wenn einer ausfällt, hat der andere nicht mehr die Kraft, das zu kompensieren. Hm. Und das war früher so. Ne? Wenn meine Mutter mal krank war, die hat vor Jahren eine Brustkrebs-OP gehabt und war dann auch 14 Tage weg. Mein Vater hat alles gerappelt hier. Jetzt geht das nicht mehr. Wenn mein Vater jetzt 2 Tage krank im Bett gelegen hat, ist meine Mutter komplett überfordert gewesen. Hm. Und umgekehrt. Und das hat es halt dann auf so eine Art auch doppelt schwierig gemacht. Ne? Und darum, dass dieses Doppelzimmer frei geworden ist, der Wahnsinn. Das ist eigentlich unvorstellbar.
Ja. Ja, also im Endeffekt ist das Trauerarbeit, die du da gerade bewältigst.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Also wahrscheinlich. Zumindest eine Art davon. Ne? Die richtige kommt dann, wenn sie beide irgendwann mal sterben sollten. Ne? Was heißt sollten? Wenn
das
sie
ist
beide
eine andere sterben. Trauerarbeit dann. Aber das ist jetzt ja Abschied von zu Hause und Abschied davon, dass du dieses Gefühl hast, dass deine Eltern halt da sind, wo sie hingehören.
Ja, genau. Ja, das und dass ich auch, das war so viel zu Hause, war das hier ja nicht. Ja, ja. Ne? Also ich habe ja selber nur, 5 Jahre in diesem Haus gelebt, bevor ich dann ausgezogen bin.
Aber welche Jahre waren das?
Das war...
16 bis 21
nee, oder was? Nee, 18 bis 23, glaube ich.
Okay, da war der größte Teil der Sozialisierung aber es ist ja immer noch quasi Adoleszenz und eine sehr prägende Phase.
Ja, und vor allen Dingen die letzten 30 Jahre danach war ich immer wieder hier zu Besuch. Es hat sich hier nie was verändert groß. Wir haben mal eine neue Polstergarnitur oder so. Aber das war halt immer so ein Fluchtpunkt auch. Ne? Meine Mutter hat auch immer gesagt, wenn ich dann irgendwie wieder so Flausen im Kopf hatte, oh, ich gehe jetzt zum Radio, nee, ich mache jetzt nur Podcasts und weißt du, meine Mutter hat immer gesagt, ja, okay, mach. Wisse nur, egal was passiert, hier ist immer ein Zimmer für dich und hier ist immer Internet. So, das macht was mit dir. Ne?
Und hier ist immer Internet.
Hier kannst du was arbeiten. So, ne? Das war immer so, egal was so geht. Und das ist jetzt weg. Ne? Und zwar schlagartig. Ja. Und mit einem solchen Schlag, mit dem habe ich einfach nicht gerechnet.
Hat das Seniorenwohnheim Internet?
Ja, das ist aber, ja, das nutzt aber nichts. Ich kann da ja schlecht einziehen.
Nein, Quatsch. Nein, ich meine für deine Eltern.
Ach so, nee, die benutzen das. Mein Vater
hat ein iPad. Nimmst du da auf.
Mein Vater hat ein iPad und der benutzt das gar nicht mehr. Das ist dem alles viel zu anstrengend, viel zu
schwer. Ja. Also
verliert er immer den Überblick und so. Ja, und das ist, ich habe dann jetzt auch überlegt, also diese, ich habe ja gesagt, dass diese Gleichzeitigkeit von allem oder diese gefühlte Gleichzeitigkeit, auch so neue Ärzte, die, das ist jetzt nicht mehr, ne, die sind jetzt nicht mehr in 15 Kilometer, also keine 20 Minuten mit dem Auto von hier entfernt wohnen die jetzt. Aber der alte Hausarzt macht da keine Hausbesuche, der alte Neurologe macht da keine Hausbesuche, der alte Kardiologe macht da keine Hausbesuche. Das heißt, du musst halt für alles neue Ärzte finden. Und findet man Hausarzt heutzutage, das ist gar nicht so einfach. Erstens, das ist gar nicht so einfach. Ne? Viele nehmen keine neuen Patienten. Zweitens, versuch mal einen Arzt anzurufen.
Geht auch nicht.
Ne? Ich habe tagelang telefoniert, um drei Ärzte neu zu kriegen. Ja. Das ist alles, und das passiert hier so. Und es passiert und passiert und passiert und passiert. Und wie gesagt, es fühlt sich gleichzeitig an, als wäre es ein großer Unfall. Und ich habe dann überlegt, ob das vielleicht sogar besser ist, dass es jetzt so extrem gleichzeitig passiert ist oder in so extrem kurzer Zeit. Auch dieses Hausräumen und so. Das ist ja alles, wir reden hier von 2 Monaten oder sowas, ne? Ich frage mich neuerdings öfter mal, wie es wohl gewesen wäre oder wie es mir ergangen wäre, wenn das hier Monate gedauert hätte, die ich hier mit meinen Eltern verbracht habe, und es dann auf irgendeine Art und Weise derart geendet wäre. Wahrscheinlich würde es mir noch schlechter gehen.
Meinst du nicht? Naja, du sagtest ja vorhin, du hattest dich quasi umgestellt von der Erwartung einer furchtbaren Zeit auf, ach, das kriegen wir schon hin, und hattest dich eigentlich darauf gefreut, noch Zeit mit deinen Eltern zu verbringen.
Und könnte natürlich auch sein, dass das nach ein paar Monaten wieder gekippt wäre, ne? Und dass ich gesagt hätte,
das könnte sein, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist es ja jetzt für dich auch ein Verlust. Also du wolltest ja jetzt genau jetzt die Zeit mit deinen Eltern verbringen, dich um sie kümmern und so, Dinge einfädeln, und das hast du jetzt verloren. Ja. Das hat jetzt nicht stattgefunden, wird auch nicht stattfinden.
Das hat nicht stattgefunden, das wird nie stattfinden, ja. Im Überfluss ist dann zwischendurch auch noch eine der Schwägerinnen meines Vaters gestorben. Hm. Ausgerechnet die Frau des Bruders, zu dem mein Vater das engste Verhältnis immer hatte. Was dann auch noch, und dann, meine Mutter kann kaum laufen, dann habe ich einen Rollstuhl gekauft. Okay, scheiße, ich kaufe jetzt einen Rollstuhl, scheißegal. Rollstuhl gekauft, den Rollstuhl dahin geschafft, und dann hatte sie aber so einen schlechten Tag, also Parkinson halt, ne, so einen schlechten Tag, dass sie, wir haben es halt nicht geschafft, ihr eine neue Hose und ein neues Hemd anzuziehen und sowas, um sie mit zur Beerdigung zu nehmen. Und nach einer Dreiviertelstunde hat sie halt aufgegeben und gesagt, nee, ich bleib einfach hier, komm, fahrt ihr alleine. Die sind noch nie alleine irgendwo hingefahren, also mein Vater nicht, dann bin ich mit meinem Vater alleine zu dieser Beerdigung. Es war eine Qual. Und als wir dann da waren, was für meinen Vater total super. Er hat seine Brüder mal wieder gesehen und irgendwann abends habe ich ihn dann nach Hause gefahren. Er war völlig fertig. Weil er halt sonst läuft er halt 10 Minuten im Kreis, und da war er halt 4 Stunden irgendwie im Gasthaus und hat gequatscht, aber ja, war ganz schön.
Wow. Ach Mensch.
Jo. So.
Krasse Zeit.
Freunde. Die Tipps, die ich jetzt geben kann, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid, kurz vor einer ähnlichen Situation steht oder damit rechnen müsst, in so eine Situation zu kommen, selbst wenn eure Eltern erst 70 sind und wahrscheinlich noch 10 Jahre oder 15 Jahre durchhalten, bevor irgendwas passiert. Barrierefrei wohnen ist schon mal die halbe Miete. Weil sobald man barrierefrei wohnt, kann man seinen Alltag selbst unter größten Mühen immer noch selber gestalten. Und wenn du aber noch nicht mal eine ebenerdige Dusche hast, sondern die Duschtasse irgendwie so, was weiß ich, 25 Zentimeter hoch über dem Boden steht, kann es sein, dass Mutter oder Vater irgendwann das Bein nicht mehr gehoben kriegt und selber in die Dusche kann. Jetzt bin ich ans Mikrofon gestoßen. Entschuldigung, du merkst, ich bin
ein bisschen, eine Flasche aufgemacht.
Bisschen unkonzentriert.
Flasche Wein entkorkt.
So, genau. Ich habe nicht mal, ja doch, meine Weinsammlung habe ich auch mehr oder weniger aufgelöst. Die Hälfte habe ich gesoffen, der Rest steht hier, weil er noch zum Lagern ist. Also barrierefrei wohnen ist unheimlich wichtig. Ja. Vollmachten sind unglaublich wichtig. Und wie gesagt, das Beste ist, eine Generalvollmacht und die notariell beglaubigen lassen. Das kostet Geld, ich weiß gar nicht wie viel. Der Notar trägt das auch in so ein Zentralregister ein, wo dann auch die Gerichte reingucken, falls irgendwas ist. Wenn da nichts im Zentralregister eingetragen ist, der Vollmachtinhaber nicht erreichbar ist, dann bestellt das Gericht halt einen Betreuer und der muss dann mühsam wieder abbestellt werden und es ist alles nicht so einfach. Also barrierefrei wohnen, eine Vollmacht geben lassen und ich glaube, ich habe das auch letztes Mal schon gesagt, diese Vollmacht, wie gesagt, die kann jederzeit widerrufen werden. Also eure Eltern gehen da kein Risiko ein. Das müsst ihr denen einfach nur mal wirklich klar machen. Weil viele haben natürlich auch Angst und ja, oh mein Gott, dann bringt der uns um das Haus und so. Das kann man alles regeln und da hilft der Notar auch bei. Dazu ist ein Notar auch da. Und das andere Wichtige, und das ist das, was mich am meisten ärgert eigentlich. Ich habe vor 10 Jahren schon gesehen, dass das hier immer mühsamer wird und dass irgendwann der Tag kommen wird, wo sie es nicht mehr alleine schaffen. Und damals habe ich gesagt, passt mal auf, Leute, ihr kriegt so viel Rente, also mein Vater bekommt sehr, sehr viel Rente, zumindest aus meiner Perspektive, ihr bekommt so viel Rente zusammen, ihr könnt im Grunde jede Miete bezahlen. Mietet euch eine schöne, barrierefreie Drei-Zimmer-Wohnung an einem Ort, an dem ihr wirklich sein wollt. Und dann verkauft ihr in aller Ruhe dieses Haus, solange ihr es verkaufen könnt. Und wartet nicht darauf, dass ihr es verkaufen müsst, was jetzt eingetreten ist. Das habe ich meinen Eltern öfter mal gesagt und ne, die nehmen die dann so zur Kenntnis und man denkt ja, dann, ne, solange man lebt, sterben halt immer auch nur die anderen. Und dass ich das nicht durchgesetzt habe oder zumindest stärker darauf hingearbeitet habe, das ärgert mich sehr. Und was mir damals nicht klar war, und das ist jetzt im Zusammenhang mit der Vollmacht, dieser Trick, es gibt die Möglichkeit, also wie gesagt, das Generalvollmacht, also die notariell beglaubigte Vollmacht ist wichtig für Immobiliengeschäfte. Ansonsten gibt es beim Bundesjustizministerium Vordrucke, kann man runterladen, ankreuzen, unterschreiben, fertig. Da kannst du auch eine Generalvollmacht draus machen. Wenn du die hast, kannst du mit den Ärzten deiner Eltern reden. Wenn deine Mutter, ohne dass du so eine Vollmacht hast, ins Krankenhaus kommt und du wissen willst, wie geht's meiner Mutter, kriegst du vom Arzt keine Auskunft. Darf er nicht. Hast du die Vollmacht gescannt und kannst sie dahin mailen, redet der mit dir. Für sie getestet. So, wenn du in ein Altersheim willst, rufst du da an und sagst, guten Tag, ich würde gerne bei Ihnen ins Altersheim einziehen. Dann sagen sie, ja, wir haben gerade nichts frei oder wir haben gerade was frei, wir schicken Ihnen mal Unterlagen. Dann schicken die Fragebögen, da steht da drin, wer bist du, wie heißt du, was hast du gelernt, bist du lustig, bist du traurig, solche Sachen. Und da ist immer dabei ein Fragebogen vom Arzt. Den darf der Arzt ausfüllen. Das ist ein Fragebogen vom Arzt. So, jetzt kannst du hingehen und kannst diesen Fragebogen dem Arzt geben. Der darf ihn dir aber nicht zurückgeben. Mhm. Der darf ihn auch, ich glaube, nicht einfach so ans Altersheim geben. Wenn du aber Vollmacht hast, dann kannst du sozusagen den Arzt von seiner Schweigepflicht dem Heim gegenüber entbinden. Das heißt, er kann dieses Ding ausfüllen und an das Heim schicken. So, du kommst nur dann auf die Warteliste, wenn diese Sachen
ausgefüllt ist, ja.
So. Also, der Trick wäre dann, auch wenn es noch früh ist, hol dir eine Vollmacht, guck, in welches Heim deine Eltern sollten, vielleicht haben die auch selber schon mal gesagt, wo sie gerne alt werden wollen, und dann lässt du die da auf die Warteliste setzen. So, selbst wenn die nur 70 sind und noch frisch wie das junge Leben im Garten rumhüpfen und weiß der Geier, was man auf Bäume klettern und so, irgendwann werden die das nicht mehr können. Und die Heime, die warten nicht auf euch. Und wenn du da auf der Warteliste stehst und es wird ein Zimmer frei, dann rufen die dich an und dann kannst du deine Mutter angucken und denkst, nö, die hält noch ein Jahr durch. Und dann kannst du dem Heim sagen, nee, es geht noch. Geben Sie das Zimmer bitte jemand anderem und setzen Sie mich weiter nach hinten auf die Warteliste. So. Insbesondere bei solchen Sachen wie betreutes Wohnen. Die haben hier bei uns in der Region Wartezeiten zwischen 5 und 8 Jahren.
So. Ja, meine Eltern hatten das. Die waren lange Zeit auf der Warteliste für das betreute Wohnen, wo meine Mutter jetzt wohnt. Und haben auch mehrfach abgelehnt. Ja. Also auch als mein Vater noch gelebt hat.
Ja.
Da waren sie ja gerade Mitte 60 sozusagen, haben sie schon das erste Angebot bekommen. Da standen sie aber schon drauf, ne? Und das war halt so, ja, das ist mitten in Tosted, das ist super schön gelegen und da wollen wir dann irgendwann mal einziehen. Und dann, meine Mutter das halt.
Und ich denke halt immer, hätte ich ab dem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, hier wird irgendwann was passieren müssen, hätte ich die da einfach auf Wartelisten in so betreuten Wohnendingern gesetzt, hätten die mich wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt angerufen. Soll ich meinen Eltern hätte sagen können, so pass auf, ihr zieht jetzt dahin um, das ist einfacher. Und das habe ich versäumt.
Ich habe das überlegt, ob ich das schon mache, für mich, also für uns. Also es gibt ein sehr schönes betreutes Wohnen, so schräg gegenüber vom Millerntor-Stadion.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen, dass ich da später mal wohnen. Die haben bestimmt mindestens 10 Jahre warte. So, und dann bin ich 60 beim ersten Angebot, dann lehne ich ab, dann bin ich 70 beim zweiten Angebot und dann könnte es schon wichtig sein.
Ja, mach. Also würde ich machen, weil es ist, du nimmst ja niemanden.
Was heißt, würde ich machen? Du bist älter als ich. Machst du es?
Im Moment denke ich über sowas tatsächlich nicht nach.
Nee, du hast im Moment andere Sachen. Aber
ich habe im Moment tatsächlich andere Sachen im Kopf und jetzt tatsächlich mit 55 mich schon um sowas zu kümmern, da wäre ich jetzt auch nicht wirklich drauf gekommen. Das hätte ich zum Renteneintritt gemacht. Also in 10 Jahren so ungefähr hätte ich damit angefangen. Zumal ich auch jetzt noch gar nicht absehen kann, wo ich dann wohnen werde oder wohnen will.
Naja.
Ja. Ich glaube, jetzt bin ich fertig mit meiner kurzen Geschichte der letzten Zeit.
Ja, knappe Stunde.
Entschuldigung.
Nee, alles gut, weil also ich wollte das ja wissen und ich finde das auch sehr interessant. Und ja, vieles davon, also kann ich natürlich komplett relaten. Da kann ich nachempfinden. Wobei das bei mir natürlich alles ein bisschen anders gelaufen ist. Also meine Mutter hat ihr Haus halt selbst verkauft im vollen Besitz ihrer Kräfte und ist halt ins betreute Wohnen gezogen. Und da hatte ich halt nichts mehr zu tun. Ja, ich habe jetzt erst viel später meine Vollmachten bekommen. Die ist zwar nicht notariell beglaubigt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch eine notariell beglaubigte brauche. Also es gibt halt keine Immobilie mehr zu verkaufen.
Nö, dann ist es nicht so schlimm.
Aber bei den Banken und so bin ich halt schon als Bevollmächtigter.
Wenn das über den Tod hinaus gilt, das ist wichtig, dass es bei den Banken, dass die Vollmacht über den Tod hinaus gilt. Sonst hast du Probleme, wenn deine Mutter mal stirbt, an die Konten ranzukommen.
Aha.
Also das wird irgendwann geht das, aber es ist einfacher, wenn die Vollmacht über den Tod hinaus gilt, weil dann kannst du ganz einfach
Bankgeschäfte abwickeln. Das stimmt, vor allem, weil nach dem Tod kommt ja meistens Beerdigung irgendwie und Beerdigung kostet halt Geld, ne? Und also für den Bestatter und ne, sowas. Und wenn dann das mit dem Erbschein noch nicht durch ist, das dauert halt eine Weile, wenn jemand stirbt, dass dann irgendwie das Erbe irgendwie geklärt ist, manchmal.
Genau.
Dann muss ja trotzdem bezahlt werden. Ja, das ist ein guter Punkt. Weiß ich gar nicht, ob meine Banken voll macht. Ja, nee. Aber ansonsten ist das halt bei mir irgendwie so, ja, meine Mama ist halt, die ist jetzt Mitte 80 und wird halt immer schwieriger, ne? Also sie macht wirklich noch viel, fährt noch in Urlaub mit meiner Cousine.
Ja, super.
Die nimmt sie mit und machen dann natürlich nicht viel, sitzen halt im Wesentlichen dann im Hotel oder im Café oder so, aber es ist trotzdem Urlaub. Genauso
stelle ich mir meinen Lebensabend auch vor. Die ganze Zeit im Café sitzen.
Kann noch irgendwie auf Berge gucken, weil die dann immer nach Österreich fahren und so.
Genau.
Bin ich meiner Cousine auch sehr dankbar, dass sie das mit meiner Mama zusammen macht. Ich meine, meine Mama ist dann auch sehr großzügig und zahlt dann meiner Cousine natürlich auch den Urlaub mit. So, das ist auch vollkommen okay. Also ich bin da sehr dankbar. Ich würde meiner Mutter sogar raten, leg noch was drauf. Was auch immer. Hauptsache, jemand macht das mit dir. Aber ich mach's definitiv nicht mit meiner Mutter. Ich wohne hier halt in der Nähe. Das ist irgendwie 10 Minuten von hier entfernt. Und tja, sowas wie gestern Abend. Tobi, ich bin gestürzt, mein Fuß tut ganz furchtbar weh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, drück halt deinen Knopf. So, dann hat sie halt ihren Knopf gedrückt, sie hat so einen Notrufknopf. Und dann ist sie mit dem Krankenwagen dann ins Buchholzer Krankenhaus gebracht worden. Und da bin ich dann hin und habe sie halt abgeholt. So, so hat das dann funktioniert. War ein bisschen schwierig, sie wieder in die Wohnung hochzukriegen und so. Aber ja, das sind halt so die Sachen, die ich hier mache.
Ja, und das ist ja auch okay. Und das ist auch das.
Bei mir hat das übrigens auch eine Weile gedauert, bis ich mit diesem Verlust des Elternhauses klargekommen bin. Also meine Mama hat nach dem Tod meines Vaters und des Hundes, also wir hatten immer einen Hund, weiß gar nicht mehr, 2 Hunde oder 3? Nee, 2, Jule und Ronja. So, und danach war das Haus halt leer. Ne? Sie ist da mit 3 Jungs, einem Mann und einem Hund halt, hat sie da gelebt. Und auf einmal war das Haus halt leer, weil der Hund 10 Tage nach meinem Vater gestorben ist. Und die Jungs waren alle schon ausgezogen. Und das Haus war halt viel zu groß. Das ist mir eigentlich völlig klar, dass das irgendwie nicht geht. So, aber dann dieser Prozess, dass sie dann entschieden hat, okay, jetzt nehme ich das Angebot vom betreuten Wohnen an. Und dann hatte sie halt auch noch relativ viel Zeit, das Haus zu verkaufen. Da war sehr viel Zeit zum Abschied nehmen. Ja. Und trotzdem war es danach immer noch schwierig für mich, da an dem Haus vorbeizuziehen, zu fahren.
Ja.
Was liegt nicht auf gar keinem Weg, aber ab und zu ist man halt aus Interesse einfach dran vorbeigekommen.
Ja klar, ich fahre auch manchmal noch an meiner alten Grundschule vorbei, wenn ich hier in der Ecke bin. Ja.
Als meine Eltern das Haus gekauft haben, 1973, war das einfach so ein weißes Kästchenhaus, also weiß verputzt und Satteldach. Mhm. So, und dann haben sie in den 90ern irgendwann einen Anbau gemacht. Ne, auf der einen Seite das Satteldach ganz runtergezogen und dann das ganze Haus mit Holz verkleidet, damit das so ein bisschen aussieht wie Fachwerk. Aber war natürlich kein Fachwerk, waren nur irgendwie angeklebte, also angeschraubte Balken und dann so eine Verschalung. So, und das hatten sie dann erst in die Verschalung in hell und die Balken in dunkel gestrichen. Und irgendwann hat meine Mama gesagt, sie möchte gerne die Verschalung in Rot und dann die Balken in Dunkel, also ein dunkles Rot und dann schwarze Balken. Und es sah ja ganz schick aus. So. Und die Nachkäufer, also die Käufer, haben jetzt irgendwie so eine Villa Kunterbunt draus gemacht und das irgendwie in hellgelb und hellblau und lila und sonst was. Also es sieht wirklich fürchterlich aus.
Ach so, okay. Ich dachte, weil Villa Kunterbunt fände ich jetzt irgendwie, finde ich ganz lustig.
Nein, aber schäbig. Also das okay, war
ja,
so. Okay,
schade. Ja, alles klar.
Ach nee, also weiß nicht. Und zuerst war es echt schwierig, dann zu wissen, so ich kann da jetzt nicht mehr rein, weil da wollen es andere. Und dann haben sie das gemacht. Und dann dachte ich, na gut, jetzt fällt es mir dann doch leicht. Ja. Das ist halt nicht mehr das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Es wäre total interessant, da nochmal reinzugehen und zu gucken, wie die Zimmer so aussehen, also was da noch so alles passiert ist, aber nee, muss nicht mehr.
Ja, habe ich neulich auch gedacht, es gab ja auch das erste Haus meiner Eltern, so ein Reihenhaus in zwei Orte weiter. Da bin ich auch nochmal dran vorbeigefahren, habe auch gedacht, klingelst du mal, guckst du mal, aber es ist irgendwie, das
macht man nicht.
Nee, das ist ätzend. Ja, naja, wenn das hier mal verkauft ist, ich weiß auch gar nicht, wie lange das dauern wird. Vorhin steht der Nachbar vor der Tür und sagt mal, willst du verkaufen? ich habe schon mit dem Makler geredet, sagte, ach scheiße, Makler dabei. Sag ich, wieso? Was, ja, das kostet dann extra. Und dann habe ich ihm einfach mal eine Zahl gesagt. Und zwar der Makler hat so gesagt, es könnte von so bis so und so und so geben, habe ich ihm einfach die höchste Zahl gesagt. Ich gesagt, wenn du mir das gibst, kriegst du das.
Und?
Sagte, hast du, das ist ja blöd, wenn du einen Vertrag mit dem Makler schon hast, habe ich gesagt, ich habe keinen Vertrag mit dem Makler. Ich, also wenn du mir morgen sagst, du zahlst das, dann können wir mal gucken. Ja, weiß ich nicht. Ja, es ist, also ich weiß nicht, ob das jetzt
auch. Aber in kleinen Schein unnummeriert.
Ja, das ist eben das Problem. Das sagte mir der Makler also auch, das ist halt ganz schön, sofort privat zu verkaufen und sowas. Aber ein wesentlicher Job, den der Makler macht, ist zu gucken, ob der Käufer die Kohle auch wirklich hat. Ne? Also der kriegt halt wirklich, der sagt, ja, ich würde das gerne ins Haus da kaufen für 450.000 Euro. Dann sagt er, dann zeig mal, dass du 450.000 hast, dann kriegst du den Schlüssel für die Besichtigung. So, und das ist halt.
Ja, ja, genau.
Meine von mir
arbeitet in der Baufinanzierung in der Sparkasse und die macht halt genau das.
Ja,
wie willst du das denn finanzieren? Aha.
Genau
so. Wenn sie jetzt einen Finanzierungsvertrag machen, erstens brauchen sie für dieses Haus brauchen sie so viel Eigenkapital. Mhm. Und dann müssen sie monatlich das zahlen. Wie wollen sie das denn machen? So, ja. Da ist dann erstmal Hosen runter für die meisten Leute. Also ich habe ja auch das Haus hier finanziert. Ich musste meinen Arbeitsvertrag vorzeigen.
Ach krass.
Wo drin steht, wie viel Geld ich verdiene.
Ja.
Naja.
Ich weiß gar nicht, wie war denn das bei mir? Ich hatte damals die Wohnung in Frankfurt, hatte ich ja Cash bezahlt. Ja, warte mal, wie war denn das?
Oder Kontoauszug oder irgendwas musste.
Nee, das war so halbe halbe, genau. Ich weiß wirklich nicht mehr. Also ich hatte das Geld auf der Bank. Habe ich denen das? Ich weiß es gar nicht mehr.
Oder, ach, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Musste ich auch nur von der Firma so eine Bescheinigung, wie viel Geld ich verdiene oder so. Das gibt's ja auch.
Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr.
Bescheinigung. Naja. Egal.
Naja, jetzt habe ich hier dieses leere Haus und so ein bisschen hatte ich ja dann, also wir würden ja gerne, wenn die Kinder alt genug sind, dass wir sie vernachlässigen können, würden wir ja ganz gerne Berlin verlassen. Und so ein bisschen hatte ich ja die Hoffnung, dass meine Eltern hier lange genug durchhalten, dass ich das Haus irgendwann erbe oder auf irgendeine Weise übernehmen kann, weil ich kann es ja theoretisch auch an mich selbst verkaufen. Also meine Eltern können das Haus ja auch an mich verkaufen. Das geht ja auch. Dass ich das dann irgendwie übernehme, meine Wohnung in Berlin verkaufe und den Erlös in die Sanierung dieses Hauses stecke. Und dann hier wirklich so, ja, da Yippie, Ruden, Tüten, Good Times, Energie autark, alle Pipapo, riesige Solarzelle und das restliche Geld für ein Elektroauto ausgegeben. wo ich nur Solarstrom reintue und mit dem ich absolut skrupellos überall hinfahre und nicht laufe. So, das war so ein bisschen der geheime Geheimplan. Das finde ich.
Aber also wer ist das? Also wäre das das Haus? Wäre das der Ort, wo du sein wollen
würdest? Ich finde es hier wirklich, wirklich nicht schlecht. Es ist ein relativ kleiner Ort. Es gibt hier nicht viel. Es gibt den besten Bäcker im Umkreis von 25 Kilometern. Der ist ausgerechnet im Dorf meiner Eltern. Das ist so ein alter Handwerksbäcker mit so ganz bizarren Öffnungszeiten. So von 5.30 Uhr bis 14 Uhr. Außer freitags, da haben wir bis 18 Uhr, weil da kaufen die Leute Kuchen fürs Wochenende. So. Und wenn du, ja, wenn du da reinkommst, kennst du nicht Feinkost Zip? Kennst du Horrortrip bei Feinkost Zip?
Nee.
Das war so eine Radiokomödie im SWF 3. Oder was, SWR 3? Das ist in einem dritten Programm. Und die redet, die Bäckersfrau, die redet genau wie die Frau bei Feinkost Zip. Du kommst halt rein, Klinglong macht die Tür und du sagst, Morgen. Und die sagt, Morgen! So, ich hätte gern zwei Käsebrötchen und zwei Schokocroissants und dann und das und das. Dann haben wir 6,80! Das ist echt total, ich weiß überhaupt nicht,
süß. Das
ist echt krass. Ja. Nee, also der Bäcker ist super. Immer weiter. Das ist ein sehr schönes Haus. Das ist ein Bungalow. Heutzutage gibt es keine Bungalows mehr. Also das wird nicht mehr gebaut. Weil einfach, man kann ja mehrere Stockwerke, also 600 Quadratmeter Grundstück und da steht halt ein Bungalow mit 110 Quadratmeter Wohnfläche drauf. Das finde ich nicht zu groß und nicht zu klein.
Ist es denn barrierefrei?
Nein, aber das hätte ich dann hier reingebaut.
Das hätte man
machen. Also da hätte ich, okay, da hätte ich dann, das, also die Kohle, die meine Wohnung in Berlin bringen würde, die hätte ich dann hier komplett versenkt in barrierefrei, energieautark und so. Die Lage ist ganz toll, weil das Dorf, wo meine Eltern wohnen, ist zweigeteilt. Es gibt so das alte Dorf unten. Da war 2021 alles unter Wasser. Und es gibt so diese 60er-Jahre-Siedlung hier oben, wo das Haus meiner Eltern steht. Da war gar nichts, außer die Müllabfuhr ist nicht gekommen. So.
Ja.
Du bist in wahrscheinlich sogar unter 10 Minuten mit dem Fahrrad am Bahnhof und dann in unter 30 Minuten in der Kölner Innenstadt mit dem Regio.
Ja, super.
Zwischen hier und dem Bahnhof beginnt schon der Wald. Das heißt, du bist in 5 Minuten mit dem Fahrrad am Wald und kannst dann auch stundenlang durch den Wald radeln, auf gut ausgebauten Wegen und sowas.
Eigentlich du bist exakt so wie hier, nur dass wir keinen Bäcker haben.
Ja, genau, so ungefähr. Und ja, die Grundstücke hier sind vergleichsweise groß alle. Die sind alt, also hier stehen viele alte Bäume, es zwitschern die Vögel, also genauso wie ich es gerne hätte eigentlich. Das wäre schon ein schönes Ding gewesen irgendwie, aber ja. Ich habe halt nie wirklich damit gerechnet. Meine Mutter hat immer gesagt, ich will, dass du das mal erbst und darum haben sie auch so lange hier ausgehalten und sowas. Und ich habe aber auch immer gesagt, Mama, dieses Haus ist dafür da, dass es irgendwann verkauft wird, um euch den Lebensabend zu finanzieren. Ich rechne damit nicht. Ich habe auch nie damit gerechnet. Klar, so als Geheimplan eben. Na, vielleicht klappt's ja, dann wäre es geil. Tja. Nix gibt's.
Ich bin am Überlegen, was ich eigentlich erzählen kann. Kann ich überhaupt was erzählen oder machen wir monothematische Sendung? Können wir auch machen.
Ehrlich gesagt habe ich genug geredet, aber es ist irgendwie ein bisschen egoistisch, finde ich.
Das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also ich finde das einen sehr entscheidenden Einschnitt. Und
Können spannend. Nächste Woche noch eine machen.
Und lehrreich. Ich habe vielleicht eine Geschichte zu erzählen, die zum Thema Alter passt. Oh. Und zwar war ich in München. Also ich habe sowieso
ja.
Ich habe Leben auf der Überholspur gehabt. Ich habe auch eine Einschlafen-Podcast-Episode dazu gemacht. Was ich alles gemacht habe, da ist nicht mal alles drin. Natürlich nicht, weil ich ja auch immer so ein bisschen rausschneide. Also Privates kommt halt nicht in die Sendung, nur Persönliches. So, aber hier persönlich war ich in München bei meinem Bruder. Der Anlass war eigentlich tatsächlich das AC/DC-Konzert. Und zwar ist AC/DC auf Tour. Übrigens am 4. August oder so spielen sie nochmal in Hannover auf einer Messe. Und es gibt noch Karten und ich bin überlegen, ob ich hingehe. Denn, also, AC/DC ist natürlich irgendwie keine aufregende Band im Sinne von, man weiß jetzt seit 40 Jahren, was man kriegt. So, also es ist irgendwie, ja, ist irgendwie sehr, sehr gleichbleibend.
Markenqualität ist das.
Nichts Spannendes. So. Aber ich war jetzt irgendwie das dritte, vierte Mal auf dem AC/DC-Konzert. Und jedes Mal flippt das ganze Stadion oder die ganze Halle oder flippen halt alle aus. Also es ist halt wirklich sowas von begeisternd, das ist unfassbar. Also es macht halt wirklich Spaß, weil du ganz genau, also es halt, hält halt niemanden auf seinen Sitzen. Ne? Es gibt hier Sitzplätze und niemand sitzt. Also setzt sich auch zwischendurch nicht hin, um sich auszuruhen. Also es ist einfach, alle sind die ganze Show über elektrisiert. Das ist wirklich geil. So, und das erzähle ich jetzt, weil Angus Young, der Gitarrist, so die Hauptfigur sozusagen, der wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Und man sieht ihm das deutlich an. Also er ist halt wirklich gezeichnet.
Ja.
Ein alter, kleiner, schrumpeliger Mann mit langen weißen Haaren und auch so ein bisschen so zottelige weiße Haare. Trägt immer noch seine Schuluniform auf der Bühne, weil er das halt jetzt auch seit bald 50 Jahren macht. Und der geht auf die Bühne und spielt Gitarre und man hört, dass er sie selber spielt. Ich hatte an einigen Stellen das Gefühl, das hat jetzt aber jemand anders aus dem Hintergrund gespielt. Also ich glaube, wahrscheinlich schummeln sie schon hier und da mal, aber das meiste spielt er irgendwie sichtlich selbst. Und natürlich hört man das auch, dass er dann irgendwie nicht mehr alles so spielt, wie er es früher vielleicht mal gespielt hat.
Die Stimmen, die verändern sich ja dann doch stark, ne?
Der singt ja nicht. Also
ach so, der singt gar nicht.
Brian Johnson, der hat tatsächlich auch hörbare Probleme mit der Stimme, da hinterherzukommen. Aber es klingt immer noch gut. Und Brian Johnson ist ganz anders. Brian Johnson ist ja der neue Sänger von AC/DC. Der ist jetzt erst seit 44 Jahren dabei. Also 1980, ja, 44 Jahre haben sie Back in Black rausgebracht. Das erste Album Brian Johnson. Für mich ist er immer noch irgendwie der neue Sänger. Ich weiß nicht, warum ich das nie gepasst bekommen habe, dass Bon Scott tot ist und Brian Johnson ist jetzt halt schon irgendwie 10-mal so lange Sänger von AC/DC.
Das ist so geil, ich habe ein Vierteljahrhundert beim Radio gearbeitet und diese Namen sagen mir alle praktisch nichts.
Bon Scott?
Ja, ich habe den schon mal gehört, aber
Angus Young?
Ja, das, wenn du jetzt gesagt hast, ist das AC/DC oder Metallica, hätte ich dir keine seriöse Antwort, hätte ich geraten.
Okay.
Das ist vielleicht kein Wunder, dass die mich gefeuert haben.
Ja, vielleicht. Ich habe heute zufällig irgendwie auf Wikipedia, es gibt von Rolling Stone oder irgendeinem Rock'n'Roll Magazin gibt's die Liste der 100 einflussreichsten Rockbands ever. Horst Blank war nicht dabei, aber AC/DC durchaus schon. Und interessanterweise Metallica erst irgendwie auf Platz 60 oder so, durchaus dabei. Vollkommen zu Recht auch, aber irgendwie sehr weit hinten. Also weit hinter Ramones und Elton John. Und weiß ich nicht. Sehr gut. Naja, zumindest AC/DC. Angus Young. Sichtlich alt, aber wenn ich mit 70 noch so eine Show liefern könnte oder wenn ich mit 70 noch irgendwie die Leute so begeistern könnte oder wenn ich mit 70 wenigstens den Einschlafen-Podcast noch so machen könnte, dass die Leute mir hinterher schreiben, hey, ich kann immer noch gut einschlafen, dankeschön, dann wäre ich wahnsinnig stolz. Und ich stand da mit einer Ehrfurcht vor diesen Menschen. Das ist wirklich, ich dachte, was für ein geiler Typ. Mit 70 über die Bühne rocken, immer noch da seinen komischen Sprungschritt da machen. Er hat auch einen Namen, ich habe das wieder vergessen, aber der hat ja diesen sehr markanten Schritt, den er da macht.
Ja, das kennt man auch von so Standfotos, ne? Und so.
Ich
sogar schon mal gesehen, ja.
So, und zieht halt immer noch seine Lippe hoch, so stiff upper lip, und das ist halt, es ist halt echt mega geile Show. So, es macht halt wirklich, wirklich viel Laune. Am Ende spielt er immer ein sehr, sehr langes Gitarrensolo. Das nervt auch immer. Das hat aber auch schon immer genervt. Aber ist auch irgendwie geil, weil er ist Angus Young. Er darf das.
Ja.
So, er muss das auch. Viele erwarten das von ihm. Mitten in diesem Gitarrensolo schmeißt er sich dann immer auf den Rücken und strampelt dann so mit den Füßen, dass er sich so im Kreis dreht. Und das macht er halt mit 70 immer noch. Unglaublich. Es gibt jetzt ein Feuerwerk dazu, weil er es halt noch kann. Und ich war wirklich geflasht. Ich war wirklich sehr, sehr glücklich, die nochmal gesehen zu haben. Und jedes Mal, wenn ich AC/DC sehe, denke ich, das war jetzt dann wahrscheinlich das letzte Mal, aber vor 10 Jahren habe ich das zuletzt gedacht und jetzt sind sie immer noch da. Und das macht mich glücklich. Also man kann auch mit 70 noch ein Stadion zur Ekstase bringen.
Also absolut, wenn ich mir überlege, ich meine, mein Vater ist jetzt 85, wie der vor 15 Jahren unterwegs war. Der hat mir dabei geholfen, meine Wohnung in Frankfurt zu sanieren. Nein. Ich habe meinem Vater dabei geholfen, meine Wohnung in Frankfurt zu sanieren. So muss man das ehrlicherweise ausdrücken. Also
ja gut, der ist Handwerker, der ist Tischler.
Ja, aber trotzdem, der war halt 70 und ich war halt, war ich denn vor 15, war ich halt 40. Ja. Und ich war blöder, doppelt linkshändiger und schneller erschöpft als der. Das ist schon, das geht schon noch. Also das ging auch noch bis 80, aber irgendwann gibt's so einen Punkt, ab dem scheint das zu kippen.
Ja, mit 80 kann Angus Young das vielleicht dann auch nicht mehr. Mal sehen.
Sein Bruder Malcolm Young, sind wir ja lang genug auf Sendung auch, was ich total schön fände, dass vielleicht man auch mitkriegt, wann es kippt. Also dass irgendwann, oh guck mal, jetzt ist
schön
aber
alt. Wenn wir das mitkriegen.
Ja, und zwar eine Sendung vorher.
Ja, ach komm, wir haben jetzt auch schon so Phasen. Ich bin heute auch ein bisschen müde, einfach weil so viel los ist, ne? Und deswegen bin ich quasi auch dankbar, dass du so viel zu erzählen hast. Ich habe zwar auch sehr viel zu erzählen.
Das habe ich aber auch, so das mit den Phasen. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie so alt und müde. Also ich fühle mich in den letzten Wochen so unendlich müde. Das gibt's überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen, das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Vorgeschmack. Einfach, dass du einfach nur, ich kann nicht mehr. Das ist wirklich, ich kann nicht mehr. Das ist echt krass. So ein Gefühl hatte ich noch
glaubst
nie.
Glaubst du, das wird besser, wenn du zurück nach Berlin gezogen bist?
Ich glaube, das wird ab jetzt, wird das, glaube ich, immer wieder ein bisschen besser, weil hier sind jetzt sehr viele von den Dingen, die wackelig waren, sind jetzt geregelt. Also mein größtes Problem ist jetzt nur noch, dass mir meine Eltern leid tun. Das ist jetzt mein größtes Problem.
Aber würden sie dir nicht mehr leid tun, wenn du wüsstest, sie wohnen immer noch in diesem Haus, sind auf den Nachbarn angewiesen und also das war doch eine viel größere Belastung. Also natürlich ist es schade, dass sie dann das nicht mehr können. Ja. Aber jetzt sind sie besser aufgehoben, oder?
Ja, absolut. Aber ich merke halt trotzdem, wie mein Vater auch darunter leidet, dass es meiner Mutter immer schlechter geht und so. Natürlich hätten die mir wahrscheinlich genauso leid getan, wenn die noch hier im Haus wären. Aber das ist halt einfach das, was mich im Moment ist, was mich am stärksten belastet, ist, dass mir meine Eltern leid tun. Das belastet mich am stärksten. Und bis heute waren noch gefühlt unfassbar viele strukturelle Probleme noch dazu. Weißt du, wo ich einfach dann.
Was so ablenkt, ne?
Genau, wo meine To-Do-Liste, ich habe wirklich, ich habe 40 Punkte auf der To-Do-Liste gehabt, weil ich auch ständig irgendwas noch vergessen habe und mir wirklich alles aufgeschrieben. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, ernsthaft, duschen. Duschen. Vergiss nicht duschen zu gehen, du bist danach 2 Tage unterwegs, so halt, ne? Ja. Ich bin noch nicht wieder da, aber ich denke mal, dass das, also spätestens jetzt mit dem Urlaub müsste das eigentlich wirklich wieder klarkommen. Weil da kann ich dann auch nichts machen, da kann ich, ne, das ist das, kann ich auch nicht mal schnell irgendwo hin, da kann ich mich nicht mal schnell um irgendwas kümmern. Sondern da muss halt.
Ach, weißt du, du hast so eine gute Therapeutin, die kriegt das bestimmt hin.
Meine Therapeutin kriegt das sowieso hin. Die ist echt ein Goldstück, das ist irre.
Ja.
Nee, das und ist vor allem, die ist halt auch so, die gibt mir halt nicht wirklich gute Ratschläge, ne, sondern was Therapeuten dazu machen, ne, die Selbsterkenntnis, tralala, Reflexion und so. Aber manchmal komme ich mit, ich weiß gar nicht, was das neulich war, ich weiß es wirklich nicht mehr. Komme ich mit sowas von banalen Problemen, die ich überdramatisiere, wo ich mich dann so reinsteige, dann erzähle ich das und dann wirklich sitzt die da, verdreht die Augen und sagt, oh Mann, Herr Klein, bitte. So was man eigentlich von der Therapeutin nicht so erwarten würde, dass sie so, immer, du hast sie doch nicht mehr alle. So, und das macht die aber und das ist wirklich schön, also weil die macht das auch an den richtigen Stellen und erdet mich damit dann auch wirklich unmittelbar jedes Mal wieder. Wirklich sehr schön.
Ich habe mir auch was aufgeschrieben und zwar hast du, Entschuldigung, eine Sache muss ich noch fragen. Du hast vorhin gesagt, deine Eltern haben sich nie was gegönnt, außer diesem Haus.
Dieses Haus.
Außer sie haben sich dieses Haus gegönnt, Entschuldigung.
Außer diesen Hauses.
Was heißt das, sich etwas gönnen?
Das heißt, sich mal ein paar neue Klamotten kaufen. Mal schön in Urlaub fahren. Schön
also eigentlich etwas kaufen, was man nicht braucht. Oder was
ist zum Beispiel, das? Ja. Was kaufen, was man nicht braucht. Einfach mal so ein bisschen leben. Schön essen gehen. Gutes Essen kaufen. Meine Eltern haben auch immer günstige Lebensmittel gekauft. Und ne, hier ist nicht nur einer der besten Bäcker ist hier unten, sondern hier war lange Zeit auch einer der besten Biometzger im Ort. Die sind die nie hingegangen. Die haben immer nur im Supermarkt das Zeug gekauft, weil es halt günstiger ist. Sowas. Also die haben, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie ein dickes Auto oder irgendwie sowas, wie du sagst, was Überflüssiges kaufen. Aber weißt du, wenn die Jacke an den Ärmeln schon so ausfranst, ne, kennst du ja an den Ärmelbündchen, wenn das dann irgendwie so alles so ribbelig wird und schmuddelig wird und sowas, dann immer noch keine neue kaufen, weil der Rest der Jacke funktioniert ja noch. Finde ich schwierig. Ja. Das meine ich mit nichts gegönnt. Und tatsächlich, die sind nicht mehr in Urlaub gefahren. Die sind nicht mal in die Stadt gefahren oder irgendwie ins Theater gegangen und schön essen gegangen oder sowas. Nee, die haben ihre ganze Energie, ihr ganzes Vermögen in dieses Haus gesteckt. Das ist ja auch viel zu groß und wertvoll für die. Ja, wenn du jetzt so die Erwerbsbiografie und die Herkunft und Ausbildung und sowas meiner Eltern anguckst, das sind eigentlich keine Leute, die in einer der besten Lagen hier in der Gegend ein Satteldach-Bungalow haben. Und sie haben es aber trotzdem. So. Und das haben sie halt hingekriegt, weil sie eben die ersten 30 Jahre ihrer Ehe sich das wirklich vom Mund abgespart haben. Hm. Und damit dann aber, als es dann bezahlt war sozusagen, damit dann nicht mehr aufhören konnten. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Weil mein Vater hätte auch Bock auf so einen Campingbus gehabt. Weißt du?
Ja.
Haben sie aber nie gebracht, obwohl sie die Mittel dazu gehabt hätten.
Jetzt sind wir beiden ja dafür bekannt, dass wir uns öfter mal was gönnen. Ja. Also ist ja auch der kapitalistische Konsum-Podcast hier.
Genau.
Ist das besser?
Nein, aber es gibt was dazwischen. Es gibt was zwischen der dritten Kamera und einer 30 Jahre alten Jacke.
Ey, ich habe erst zwei.
Ja, also zwei. Es gibt was zwischen zwei Kameras. Nein. Ja. Also es gibt was dazwischen.
Ja, ja, ja.
Man muss nicht, nur weil man es sich leisten kann, also man muss nicht, keine Ahnung, auf die Malediven in Urlaub fliegen. Ja, man kann auch nach Sylt oder, schlechtes Beispiel, man kann auch nach Usedom oder nach Holland oder so. Aber sie sind halt gar nicht gefahren.
Mhm.
Und das weiß ich nicht. Andererseits, ich glaube, die meiste Zeit waren sie damit auch nicht unglücklich. Von daher ist es wahrscheinlich viel eher mein Problem, als das jemals ihr Problem gewesen ist.
Vermutlich.
Vermutlich ist das alles eher mein Problem, als es ihr Problem ist.
Also, dass sie dir leid tun, ist ja offensichtlich dein Problem, weil tun die sich denn leid? Nee, also so wie du bisher
meine Mutter, wie gesagt, hat keinen Bock mehr.
Ja.
Und sie hat gesagt, was soll denn noch kommen, hat sie irgendwann mal gesagt. Ja. Und mein Vater schon gelegentlich. Also mein Vater sagt gelegentlich, das ist doch alles scheiße. Das ist schon, der leidet auch drunter, zum Teil jedenfalls.
Na.
Kommen wir zu Nachrichten, ne? Die sind auch interessant. Meine Welt ist so klein geworden in den letzten Wochen, dass mich die große Welt überhaupt nicht mehr interessiert. Das ist echt krass.
Wer fängt dann an mit den Nachrichten?
Weiß ich gar nicht. Zähl doch mal.
Holgi. Ich fange an. Okay. Regierungskonsultationen. Polen und Deutschland wollen Partnerschaft ausbauen.
Mal gucken, wie viel Reparationen wir dann wirklich zahlen. Besuch in Kiew. Ungarns Regierungschef Orban. Selenskyj sollte sich für Waffenruhe einsetzen. Selenskyj fordert den gerechten Frieden. Selenskyj sollte sich für Waffenruhe einsetzen.
Orban
wünscht, dass Putin nachrüsten kann in Ruhe.
Orban wünscht, dass Selenskyj endlich aufgibt.
Ja, genau.
Genau wie Donald Trump. Der Trump hat ja auch angekündigt, wenn er gewählt wird, hat er den Krieg beendet, noch bevor er im Amt ist. Und das wird er versuchen, indem er Selenskyj irgendwie ein unangenehmes Angebot macht. Hier kriegst 2 Millionen, du kannst dich absetzen oder so.
Ja, das wird Selenskyj aber so nicht machen, sonst hätte er es längst gemacht.
Wie viel müsste man Selenskyj bieten?
Ich glaube nicht, dass es geht.
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich denkt Putin, dass es geht. Wahrscheinlich denkt Trump, dass es geht. Ist ja auch egal. Es geht nicht um Trump, es geht um Orban. Ja. Weiß nicht, der soll einfach die Fresse halten. Astana, Putin trifft Xi und Erdogan.
Ja, sind ja die besten Freunde zusammen. Ampelkoalition. Ja. Scholz rechnet offenbar mit Haushaltsentwurf in den kommenden Tagen. Offenbar. Das Wort offenbar ist ein journalistischer Offenbarungseid. Das heißt nämlich, wir wissen gar nichts. Es sieht nur so aus. Aber wir wissen gar nichts. Aber wir melden es mal sicherheitshalber. Weil
dann haben
die Gerüchteküche ist so heiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Meldung stimmt, größer ist, als dass sie nicht stimmt. Und dann waren wir wenigstens von Anfang an mit dabei. Ich hasse das, wenn JournalistInnen offenbar schreiben. Entweder ihr wisstet oder ihr wisstet nicht. Hört auf zu spekulieren. Entschuldigung.
Kann man vielleicht, wenn es um den nächsten Trainer vom FC St. Pauli geht, machen, aber doch nicht beim Haushaltsentwurf. Pläne von Heil. Arbeitslose, so, übrigens, das ist ja auch gar kein Gerücht mehr, ne? Also wir haben jetzt einen neuen Trainer. Pläne von Heil. Arbeitslose, ach und übrigens, ich war im Urlaub nach Brighton.
Oh,
und,
wow.
Ja.
Da musst du ja dann richtig da einreisen ins Ausland und so. Und
ja, dann richtig, EU-Ausland. Reisepass, ja.
Krass.
So, und es ist ja so, dass der FC St. Pauli gerade erst im März nach einem langen Vertragspoker mit unserem Trainer Fabian Hützler verlängert haben. Ne? Das ist ja irgendwie Wunderkind-Trainer, Aufstiegstrainer, hast du nicht gesehen. So, und im März hat er sich endlich bereit erklärt, einen neuen Vertrag unterschreiben. Das wollte er lange nicht, weil er gerne eine Ausstiegsklausel drinstehen haben wollte. Und das wollte aber unser Sportchef nicht. Und er hatte sich gerade irgendwie durchgerungen und dann sind wir gerade aufgestiegen und hat er gerade auf der Aufstiegsfeier gesagt, wir rocken zusammen die erste Liga und wir sehen uns am ersten Spieltag und so. Eine Woche später hat er ein Angebot von Brighton bekommen, aus der Premier League, englische erste Liga. Und hat gesagt, oh, nee, das würde ich ja doch ganz gerne machen. Und so einen kannst du dann schlecht festhalten, haben wir eine fette Millionenablöse gekriegt.
Und jetzt also, fährst du nach Brighton, um ihm eins auf die Mappen zu geben?
Nee, ich fahre jetzt nach Brighton, zieh mir ein St. Pauli-Trikot an, klingel bei Brighton & Hove Albion, heißt der Verein, glaube ich, und sag, zack, ich bin von St. Pauli, ich wollte die Ablöse abholen.
Wenn das funktioniert, das wäre cool.
Nein, ich gehe auf jeden Fall mit St. Pauli-T-Shirt durch die Straßen und zeigt den einen Fuckfinger. Egal, nee, wir haben einen neuen Trainer. Der heißt Blessin und ist ein Blessing schon jetzt. Der ist bestimmt super.
Dann bless him.
Pläne von Heil. Arbeitslose sollen verstärkt online betreut werden. Weil es billiger ist mit irgendwelchen Chatbots. Das kannst du aber,
vergiss es doch. Digitalisierung der Verwaltung. Deutschland ist 30 Jahre hinterher. Das kannst du, das ist ja schön, wenn Heil das gerne möchte. Ne? Sollen heißt auch hätte gerne das. Da steht nicht werden verstärkt online betreut, sondern sollen. Heil plant da was.
Offenbar.
Völliger Unkenntnis
Arbeitslose der Dysfunktionalität.
Genau. Das kannst du alles meine Pfeife rauchen. Alles, was mit digital und Verwaltung ist, kannst du, das, naja. Nach Austritt bei den Grünen, das ist auch so eine krasse Geschichte. Bundestagsabgeordnete Seckmann nimmt an Fraktionssitzungen von CDU und CSU teil. Die wäre, ohne dass sie für die Grünen kandidiert, wäre die nie im Leben Abgeordnete geworden. Und jetzt haben die Grünen sie zur Abgeordneten gemacht und jetzt haut sie in den Sack und geht zur CDU.
Ja, das kennen wir doch aus Niedersachsen, Elke Tvesten.
Ah, ja, gemacht. Genau.
Deswegen habe ich meinen Podcast damals gestartet.
Ja.
Der führte mich zu dieser Idee, aus dem Hintergrund Podcast zu machen, wo es 3 Episoden gibt, die alle nicht nach Konzept sind. Also das Konzept war eigentlich, mit den Leuten zu sprechen, die hinten auf den Listen kandidieren, um zu gucken, sind das Leute, die dann auch in der Partei bleiben? Sind das Leute, die überhaupt zu dem stehen? Ne? Weil es bringt ja nichts, die Leute zu wählen, die vorne auf den Listen stehen, weil die kennt man eh, die kommen eh rein. So viel, viel interessanter ist ja, wer wird eigentlich, ne, für die Grünen weiter hinten einrücken, wer wird für die SPD weiter hinten einrücken?
Ich würde gerne mal, gerade bei dieser Segment würde ich gerne mal sehen, was die so bisher auch so an politischen Haltungen, Überzeugungen und sowas hatte. Und also es würde mich nicht wundern, wenn die sich mehr oder weniger bei den Grünen irgendwie, wie nennt man es, in die Grünen als Vehikel benutzt hat, weil sie genau wusste, dass sie über CDU nicht in den Bundestag kommen würde.
Du, wunderbar, mich also das erstens kannst du es herausfinden, wie die abgestimmt hat über Watch oder sonst was. Zweitens sind die alle Politiker benutzen ihre Partei nur als Vehikel. Das ist natürlich graduell unterschiedlich, aber am Ende funktioniert Berufspolitiker, Profi-Demokratie funktioniert nur so, dass die Leute, du musst es halt wirklich wollen, in so einer Partei nach oben zu kommen. Und das spricht dann ja schon für eine Persönlichkeitsstruktur, die sehr machtorientiert ist.
Und wo es im Zweifelsfall eher um dich geht als um die Sache, ja.
Natürlich. So, und habe ich ja bei den Grünen auch schon mitbekommen, auch auf den untersten Ebenen. Da geht's halt darum, irgendwelche Posten zu bekommen, irgendwelche Kandidaturen zu bekommen und so weiter. Und da geht's dann nur noch darum, wer ist mir eigentlich hilfreich? So, und solange die eigene Partei dir hilfreich ist, bist du dann natürlich irgendwie auch ein bisschen Parteisoldat. Ja. Wenn du merkst, eine andere Partei wäre jetzt hilfreicher,
dann wechselst du halt die Fahne.
Ja. Umfrage. Fast jeder dritte ältere Beschäftigte will vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden.
Kann ich denen auch nicht verdenken.
Klar.
Niederlande. Neue rechtsgerichtete Regierung vereidigt.
Der ist parteilos jetzt, ne? Der
ist, Chef. Der parteilos ist doch auch.
Ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Ich weiß nicht, nieder.
Wie heißt denn der?
Keine Ahnung, ist ja egal. Irgendein Rechter wird es sein, also, weil es gibt ja mittlerweile nichts anderes mehr. Unglaublich.
Ja, man weiß überhaupt nicht, wo man hingucken soll. Das, ja, ist eklig, ne? Also
ja, ist wirklich eklig.
Boah. Ja. Ja, und ich, also, ich habe echt Schiss vor der nächsten Bundestagswahl. Also,
ach, Schiss.
Ja, Schiss. Also, ich sehe das kaum, dass in den ostdeutschen Bundesländern jetzt irgendwie AfD und Sarah Wagenknecht.
Ja, klar, der Osten ist verloren. Also, da rechne ich mir jetzt nicht mehr allzu viel aus. Also, das ja. Aber gucken wir mal, was das bundesweit bedeutet. Ne?
Also demokratisch gewählte Mehrheiten, die dann die Demokratie abschaffen. Ja. Und auf bundesweit, da wird dann ziemlich viel Frust reinspielen. Also bei den Grünen spüre ich im Moment, also ich bin ja nicht mehr in der Partei, aber ich verspüre ganz viel Frust, ne? Dass die halt irgendwie, die waren im Aufwind vor 5 Jahren bei der Europawahl irgendwie mega gewonnen. Ne, und auf einmal interessiert sich keiner mehr für Umweltschutz, was total absurd ist.
Ja, ja, also, sicher ist das absurd. Aber ich würde da jetzt auch mal abwarten. Also wie gesagt, den Osten halte ich tatsächlich für verloren, was das angeht. Aber bundesweit sehen die Zahlen und die Verhältnisse ja auch nochmal ganz anders aus. Und also vor der Bundestagswahl habe ich keinen Schiss. Ich mache mir große Sorgen um Ostdeutschland. Weil diese Parteien, die werden diese Bundesländer auf den Hund bringen. Davon bin ich fest überzeugt. Also so.
Was meinst du damit?
Na, die werden ja nicht dafür sorgen, dass da jetzt auf einmal irgendein Aufschwung passiert oder sowas.
Nee.
Das wird ja nicht kommen. Das sind schlechte Laune-Vereine und die werden weiter schlechte Laune verbreiten. Und diese schlechte Laune wird dann die letzten Gutgelaunten dazu bringen, diese Region so schnell wie möglich zu verlassen. Und dann kannst du die nur noch mit starken Subventionen irgendwo an den Tropf hängen, in der Hoffnung, dass sie nicht noch irgendeine Revolution anfangen.
Ja, aber also die Regierung, die rechtsgerichtete Regierung, die wir dann haben werden, die werden es ja so aussehen lassen, als wäre der Rest der Republik schuld. Also die werden halt in diesen Bundesländern die Demokratie abschaffen, indem sie dann irgendwie freie Presse einschränken, was weiß ich. Also ja. Irgendwas werden sie schon schaffen, damit sie dann da irgendwie zementiert die Macht haben. Mhm. So, und dann sind sie im Bundesrat und können sie da irgendwie Dinge aufhalten und so weiter und so fort. Und also da kommen schwere Zeiten auf uns zu.
Was das eigentlich Faszinierende daran ist, dass die demokratischen Parteien, denen scheint das vollkommen egal zu sein. Niemand versucht, dem irgendetwas entgegenzusetzen. Niemand versucht, die Verfassungen und die Institutionen irgendwie robuster zu gestalten. Niemand kümmert sich um ein Verbot dieser extremen Rechten. Das ist schon echt, das finde ich eigentlich das Wahnsinnige daran. Dass die scheinen wirklich alle zu denken, naja, so schlimm wird's schon nicht. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird schlimm. Das schon. Ich glaube, das wird nicht für die ganze Bundesrepublik schlimm, aber mindestens für die ostdeutschen Länder wird das ganz, ganz schlimm werden. Weil man muss sich da nichts mal vormachen. Also wenn da irgendwie die beiden, also so ein Rechtsbündnis aus BSW und AfD regieren sollte, da wird sich jeder dreimal überlegen, ob er da noch investiert, weil er ganz genau weiß, dass alle Leute, die er einstellen will, sich dreimal überlegen werden, ob sie sich da einen Job suchen wollen.
Hm. Ja, also dass das finanziell, also wirtschaftlich eine Katastrophe wird, ist eh klar. Also
allen, es sei denn, wir haben, das kann natürlich auch noch sein, dass wir viel mehr extrem rechte Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland haben, als wir bisher gedacht haben. Und dass sie dann erst recht dahin gehen. Kann auch passieren. Und dann ziehe ich mich zurück. dann prognostiziere ich nichts mehr. Nicht mal mehr Google Wave.
Wo waren wir denn? Indien. Bin ich dran? Indien. Mehr als 100 Tote bei Massenpanik. Ach du Scheiße, was war da denn?
Massenpanik.
Warum?
Weiß ich nicht, aber bei 1,5 Milliarden
Leuten. Religiöses Fest, ja, natürlich.
Bei 1,5 Milliarden Leuten hast du halt öfter mal Massenpanik. Ne? Unwetter in der Schweiz. 3 Tote als Urlauberinnen aus Baden-Württemberg identifiziert. Was ist denn das? Was ist denn da los? Nicht mitgekriegt. Ich krieg nichts mit. Meine Welt ist klein.
Was war da? Erdrutsch.
Leichen im Madjatal gefunden. Erdrutsch. Warum laufen Leute bei so einem Wetter da draußen rum? Oder wird man davon
da rumgelaufen? Also bei so Erdrutschen passiert es ja auch mal, dass das dann irgendwie ins Tal rutscht. Und ja,
stimmt.
Also da bist du vielleicht gerade nicht wandern gewesen, sondern du siehst ja, dass ein Haus verschüttet ist auf dem Foto dazu.
Ach, sehe ich das? Habe ich nicht geguckt. Ja.
Also da ist ein Foto in dem Bericht, wo einfach nur ein Haus so aus so Geröll rausguckt. Nur das Dach.
Ist jetzt die Frage, ob das auch wirklich das Haus ist oder ob das nur so ein...
Das ist sicherlich nicht das Haus, wo die drei Frauen gestorben sind. Also wahrscheinlich nicht, aber so steht es zumindest nicht da. Fußball-EM. Niederlande steht im Viertelfinale.
Mhm. Ist Deutschland noch dabei?
Ja.
Okay.
Deutschland spielt am Freitag gegen Spanien und fliegt dann raus. Spanien spielt eine ganz fantastische EM. Also die spielen wirklich sehr, sehr guten Fußball. Mhm. Deutschland ist auch nicht schlecht. Aber wenn sie das gewinnen am Freitag, dann... Also es gibt schon Leute, die sagen, wer am Freitag das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien gewinnt, wird dann auch Europameister, weil alle anderen Mannschaften eher so sich ins Viertelfinale rumpeln und nicht überzeugend einrücken. Wobei, Niederlande, was haben sie gespielt? 3-0, weiß ich jetzt nicht, wie das Spiel gelaufen ist.
Das Wetter. In der Nacht meist trocken, im Osten gebietsweise Regen. Temperaturen 14 bis 6 Grad. Morgen im Osten und Nordosten viele Wolken, zeitweise Sonne und meist trocken. Sonst stark bewölkt, gebietsweise regnerisch. Im Süden am Nachmittag Gewitter möglich bei 15 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer.
Am Donnerstag, dem 4. Juli, frohes Schaffen und Dingszeugs anzünden in den USA, stark bewölkt und von West nach Ost teils kräftiger Regen mit Gewittern, 17 bis 22 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Kopf hoch.
Ja, du auch.
Und danke für die Aufmerksamkeit.